Willkommen zu Dolphins Drive, eurem Podcast über die Miami Dolphins, der Franchise, die so langsam, aber sicher ja in den Boden der Tatsachen eingearbeitet ist, würde ich sagen. Anders kann man das inzwischen nicht mehr beschreiben. Ja, hätten wir doch unseren eigenen First-Round-Pick. Damit würde ich mich definitiv wohler fühlen in der aktuellen Situation. Aber wenn es heißt Dolphins Drive, dann heißt es, ich mache das Ganze nicht alleine, sondern ich habe den Micho heute wieder mit dabei. Moin, Micho.
Ja, guten Tag.
Ja, Tobi ist wieder nicht da. Tobi hat aber Tobi hat Besseres zu tun. Ja, ja, das lassen wir jetzt mal einfach so im Raum stehen. Aber Tobi hat halt keine Zeit und dementsprechend sind es nur wir beide, weil auch das mit dem Gast der Gästin nicht so funktioniert hat, wie wir uns das diese Woche vorgestellt haben. Tobi ist, ich weiß nicht, wann der Texans-Podcast rauskommt, also er ist morgen, also wir nehmen ja Mittwoch jetzt wieder auf, er ist heute, also wenn ihr das hört, könnte es heute sein, bei den Texans zu Gast, aber es gibt leider keinen Gegenpart heute, zumindest jetzt gerade noch nicht, vielleicht spontan kommt er rein in die Folge, ja, auf jeden Fall ist jetzt sinnvoll zu zweit. Das heißt, wir können uns wieder ewig lange Sachen widmen. Ja, das hatte letzte Woche schon in der ersten Stunde so ein bisschen was von Selbsttherapie, hätte ich fast gesagt, oder Micho?
Gruppentherapie, wir waren Partnertherapie. Wir waren ja nur zu zweit.
Sind wir schon so weit?
Ja, eine Gruppe sind wir ja noch nicht. Wenn man die Leute, die in unseren Köpfen sonst noch so rumspucken, nicht mitzählt, zählen wir halt nicht als Gruppe.
Das ja? Stimmt, das stimmt.
Also Paartherapie, wie auch immer man sehen will.
Ja, ich sag mal so.
Dolphins würde ich ganz gerne auch zur Eheberatung gehen.
Dass man ja, ich wollte gerade sagen, das ist irgendwie dringend notwendig, würde ich mal sagen. So Paartherapie für die oder Paartherapie mit den Dolphins, so ungefähr. Ja. Wo fangen wir dann an? Es war die Trade Deadline. Fangen wir erstmal mit den leichten Happen an. Und zwar gab es wohl mehrere Anfragen bei den Dolphins bezüglich Devante Parker. So, und dann hat man seitens der Dolphins auch gar nicht verhandelt tatsächlich, wenn man das so den Beatwritern oder auch den Journalisten richtig glauben darf, hat man nicht verhandelt, weil man der Meinung ist, man ist quasi in einem Fenster, ich weiß noch nicht in welchem Fenster, aber eigentlich hat man alle Zutaten, um ein Playoff-Kandidat oder mehr zu sein. Das könnte die Meinung der Dolphins sein und sie planen die nächsten Jahre offensichtlich mit Devante Parker nichts anderes. Heißt dieser Move für mich persönlich und das ist auch, was man so im Konsens liest. Micho, wir hatten Angebote für Devante Parker, man hat sie abgelehnt. Natürlich wissen wir jetzt nicht, wie gut diese Angebote waren. Wie stehst du zu dieser ganzen Situation? Ich meine, wir hatten ja auch, glaube ich, letzte Woche oder vorletzte Woche da kurz drüber gesprochen. Hätten wir Devante Parker traden sollen?
Gegenfrage, wie weit darf ich ausholen?
Du, wir sind ja nur zu zweit heute, ist ein bisschen Paartherapie mit den Dolphins, deswegen kannst du alles loswerden. Ich denke, unsere ZuhörerInnen werden ordentlich mitschreiben und dir dann nachher...
Ansonsten dürfen wir jetzt 10 Minuten vorspulen.
Ja, oder so.
Nein, ich denke noch mal ein bisschen zurück. Wir haben damals Devante Parker geholt, auch als First-Round-Pick, mit der Hoffnung, dass er halt so ein dominanter Receiver wird à la Megatron. Ja? Dem kamen zahlreiche Verletzungen entgegen. Er war eigentlich die ganze Zeit lang nie richtig fit, ist dann gecuttet worden, noch innerhalb seines Rookie-Contracts. Und dann haben wir ihn ja wieder neu gesigned. Er hat
Er ist nicht gecuttet worden tatsächlich. Wir haben den Vertrag verlängert.
Aber restrukturiert oder so, ne? Wir haben ja nicht die Option gezogen.
Richtig, wir haben ihm dann einen Zweijahresvertrag gegeben und daraufhin ja nochmal nach dem ersten Jahr, das war ja dann die seine Breakout-Season sozusagen, genau. Wo er dann wirklich mal diese 1000 Yards geschafft hat. Daraufhin haben wir ihm einen Vierjahresvertrag, also insgesamt 5 Jahre.
Das war doch sogar die erste Saison unter Brian Flores, ne?
Ja, ich glaube schon. Ja, kann man.
Wie auch immer. So, soweit zur Situation von Devante Parker. Dann muss man noch dabei berücksichtigen, dass wir alle, und nicht nur wir, sondern auch zahlreiche andere Experten gesagt haben, hey, das Wide Receiver Core der Dolphins, das ist mal richtig spannend und mal richtig, richtig gut. So. Und jetzt würde ich mal gerne einen genaueren Blick auf den Wide Receiver rumwerfen. Denn Devante Parker, wieder mal, kein schlechter Receiver, aber hat mit Verletzungen zu kämpfen. Jakeem Grant, weggetradet. Albert Wilson wird den Vorschluss so bären und dem Können, das er mal gezeigt hat, nicht gerecht, sondern lässt Bälle fallen. Ja? Preston Williams, auch gerne immer wieder verletzt. Ja? Waddle wird ganz anders eingesetzt, als es eigentlich sollte. Also da muss man ganz klar sagen, da passt irgendwas nicht. Dann haben wir, wenn wir so spielen wollen, sowohl den falschen Quarterback als auch den falschen Receiver geholt. Will Fuller, verletzt. Ja? So viel. Unsere verlässlichen Receiver heißen McCollins, Isaiah Ford. Das sollten eigentlich vielleicht unsere Receiver Nummer 6 sein. Das passiert nun mal, wenn du irgendwie Leute oder viele Leute mit Injury Concerns hast. Diese Injury Concerns gehen nicht einfach weg. Die werden vielleicht mal eine Saison ausgesetzt. Und so stehen wir im Prinzip vor den Trümmern dessen, was eigentlich unsere Stärke sein sollte. So. Und wenn wir jetzt überlegen, dass Devante Parker zwar ein guter Receiver ist, keine Frage, er hat sich vielleicht nicht zu einem Top-Receiver, aber zu einem guten Receiver gemausert. Kann man nicht anders sagen. Wenn man dann überlegt, was er kostet und überlegt, wie unser Wide-Receiver-Room letztendlich zu bewerten ist, ist ganz klar die Frage, wären die Ressourcen sowohl vom Cap-Space her als auch von der eventuellen Kompensation her nicht in einem anderen Receiver besser aufgehoben gewesen? Das ist die Frage. Da geht es gar nicht um die Qualität von Devante Parker selber, sondern, und da muss man halt noch weiter ausholen, eigentlich um den Stand unseres Rebuilds, um die Art und Weise, wie wir jetzt weiter vorgehen wollen, und tatsächlich, ob das, was wir bisher getan haben, funktioniert. Und meiner Meinung nach funktioniert es nicht. Unser Wide Receiver Room ist tatsächlich, wie heißt es im Englischen schön, it's a mess, ist ein absolutes Chaos, ist ein Durcheinander, niemand kriegt wirklich seine Form. Und die Saison ist quasi abgehakt. Und ich wage zu bezweifeln, dass wir auf diese Art und Weise und ohne unseren eigenen First-Round-Pick nächstes Jahr, selbst mit einigen klugen Free-Agency-Verpflichtungen, beziehungsweise doch, es könnte klappen mit ein paar klugen Free-Agency-Verpflichtungen, aber dazu braucht man halt eben trotzdem Cap-Space oder wenn wir Trades einfädeln, braucht man trotzdem Draft-Kapital. Und Devante Parker ist einer von denjenigen, der Draft-Kapital gegeben hätte. Die Frage ist einfach, wenn wir Devante Parker behalten, ja, was bringt der uns letztendlich? Wie viel bringt der uns? Wie viel können wir uns auf Dauer bringen? Und ich glaube fast, dass der Gegenwert, den wir bekommen hätten, auf Dauer gesehen, mehr hätte sein können. Du hast es richtig gesagt. Wir kennen die Angebote nicht genau. Wir wissen also nicht, was wir wirklich hätten bekommen können. Aber um den viel zitierten Prozess mal in den Blick zu nehmen, ich glaube, aus Prozesssicht wäre ein Trade dann sinnvoll gewesen. Natürlich hätten wir ihn nicht abgeben dürfen für einen Sixth-Rounder oder so wie Joaquin Grant. Ich gehe mal fast davon aus, dass die Angebote nicht gut genug waren. So.
Ja, das ist halt jetzt auch die Frage, wie oder was oder wo. Ich meine, Devante Parker ist dieses Jahr der zwölftbestbezahlteste Wide Receiver der Liga. Das spielt also nicht ganz dem wieder, was er leistet. Das können wir, denke ich, sicherlich mal festhalten. Er hat dieses Jahr ein Cap-Hit von 12,1 Millionen. Nächstes Jahr und das Jahr darauf, die zwei Jahre ist er dann noch unter Vertrag, hat er ein Cap-Hit von 9 Millionen. Also da wird er dann nochmal deutlich zurückfallen. Ich sag mal, irgendwann, gerade 2023, wird er wahrscheinlich Nummer 30 oder so der Liga sein, maximal. Und dann ist es, finde ich, wieder in Ordnung. Aber er ist nicht da, wo, also gerade jetzt in dem letzten Spiel, wo er wiederkam, wurde er unheimlich viel eingesetzt. Ich meine, jetzt so schon mal vorgegriffen zum Spiel gegen die Bills. Er wurde unheimlich viel eingesetzt. Ein, zwei kritische Drops, aber, oder ein kritischer Drop, der mir direkt einfällt, aber ansonsten war das schon in Ordnung. Aber, ja, also ich denke, man will die zwei Jahre jetzt noch haben. Danach ist er Free Agent 2024 mit 31. Und Ja, eventuell hat man sich auch gesagt, vielleicht kriegen wir nächstes Jahr noch mehr dafür. Ja, vielleicht basteln die Dolphins jetzt daran, nächstes Jahr zu eskalieren. Also das ist alles mega wobbly bubbly gerade, weil wir stehen einfach 1-7. Aber ja, man sieht halt das Talent in dem Roster, bla bla bla. Wir schaffen es aber nicht, das Talent irgendwie auf Papier oder auf Papier schon, aber nicht aufs Feld zu bringen. Dementsprechend, ich denke, es war nicht das beste Angebot, was wir bekommen haben. Ich meine, und es hätte sich auch, ich weiß nicht, wie es möglich gewesen wäre, zum Beispiel so ein Deal, wie die Broncos ihn ja gemacht haben, dass die halt einfach Von Miller traden, der wahrscheinlich alleine, ja, ich weiß nicht, was hättest du alleine für Von Miller? Ja, maximal einen Drittrunden-Pick oder so, dann einen Viertrunden-Pick bezahlt und jetzt haben sie einen Second- und Third-Round-Pick gekriegt, eben weil sie eben den teuren Vertrag für dieses Jahr mit übernehmen. Nächstes Jahr ist Von Miller sowieso Free Agent, da ist es eine ganz andere Geschichte. Da weiß ich nicht, inwiefern da was möglich gewesen wäre. Fakt ist jedoch, dass nach dem Jahr der Vertrag von Devonta Parker insgesamt für einen Wide Receiver in der NFL von der Qualität, von der er eigentlich ist, und selbst dieses Jahr ist ja nicht so, wo ich sage, hier, Devonta Parker ist absolut schlecht. Ja, das nicht, aber es ist halt, er hat auch schon bessere Jahre und da muss man dann einfach ein bisschen drauf einbauen. Die Spiele, die er gespielt hat, waren in der Regel nicht die schlechtesten. Aber es waren halt wirklich auch nur 5 Spiele, die er dieses Jahr gemacht hat. Und mit 5 Spielen kommst du einfach nicht weit. Man hat zudem kein Spiel über 100 Yards. Das kann an verschiedenen Sachen liegen, weil er auch einfach vielleicht anders eingesetzt wird als vorher. Aber ja, es ist echt, die Yards per Reception ist ungefähr wie letztes Jahr. Also wir haben ja schon mal darüber geredet, dass letztes Jahr auch so ein kleines Down-Year war, eben weil er anders eingesetzt wurde. Da kann man jetzt auch drüber diskutieren, ob das so richtig ist. Aber ja, es ist, wie gesagt, ich bin absolut unglücklich mit unserer Offensive. Und es hieß am Anfang der Saison, oh ja, jetzt klappt das, beziehungsweise jetzt ist Gailey weg. Und ich weiß nicht, also jetzt mal ein bisschen ketzerisch gesagt, ob Gailey jetzt schlechter war als das, was unsere beiden Co-Offense-Koordinatoren da fabrizieren, das mag ich jetzt auch nicht unbedingt endgültig zu bewerten. Also eine Leistungssteigerung im Offensive. Also es gibt Tage, wo ich denke, geil, wir werfen den Ball oft in den Early Downs und so. Das ist alles gut. Ja, aber insgesamt ist es einfach, weiß ich nicht. Also es fühlt sich nicht danach an, dass wir Tua losgelassen haben und so weiter und so fort. Kann natürlich sagen, die O-Line, ja, aber du kannst nicht alles auf die scheiß O-Line schieben. Ja, auch um so eine O-Line haben es schon Leute geschafft, eine erfolgreiche Offense zu installieren. Es war besser, wenn du eine sehr gute O-Line hast, aber es, und ja, ich sag das jetzt, und Deshaun Watson hat mit einer schlechten und sehr schlechten O-Line sehr, sehr gut spielen können. Ja, und das liegt an mehreren Faktoren, nicht nur an der O-Line. Das sei dazu kurz noch gesagt, aber ja, Devonta Parker wurde nicht getradet. Ja, Von Miller, wolltest du da noch kurz was zu sagen, Micho? Rams sind quasi im All-In-Mode, wenn ich das so beurteilen würde. Sie haben ja, glaube ich, nächstes Jahr einen 5-Runden-Pick oder sowas, haben sie vielleicht noch, aber viel mehr da nicht mehr.
Also das ist ein All-In-Mode, Sie sind im All-In-Mode, das ist ein All-In-Move. Der macht eine starke Defensive-Line nochmal deutlich stärker. Deutlich, deutlich stärker. Also vor den Rams muss man defensiv, vor der D-Line muss man Angst haben. Da sollte jeder seinen Quarterback irgendwie beschützen. Aus Sicht der Rams macht es natürlich Sinn. Die Frage ist, wie langanhaltend das Ganze ist. Denn es gibt zwei Dinge, die da zu bedenken sind. Zum einen, es kommt kein frisches, junges Talent nach. Gut, nur mit jungen Spielern kann man auch keinen Super Bowl gewinnen. Aber das heißt, es wird schwer sein, quasi die älteren Spieler zu ersetzen, wenn man keine Draftpicks hat. Und ich glaube, die Rams haben, glaube ich, über die nächsten 10 Jahre keine Draftpicks mehr so gerechnet. Zumindest haben sie für längere Zeit wieder, glaube ich, keinen First-Round-Pick. Und das Zweite ist, und das finde ich auch noch relativ dramatisch, ist, dadurch, dass keine Rookies hinzukommen, oder so gut wie keine Rookies, dürfte die Cap-Struktur, da dürfte, könnte Tobi jetzt was zu sagen, extrem hoch werden. Und irgendwann fliegt denen der Cap-Space so richtig um die Ohren. Das heißt, das ist ein Move, wo man sagen muss, die Rams haben vielleicht jetzt noch 2 Jahre Zeit und innerhalb der 2 Jahre müssen sie noch mal einen Super Bowl Run hinlegen. Ansonsten wird es das Team in meinen Augen zerlegen. Und da gehen sie jetzt halt alles hin und das ist auch okay so, denn die Rams haben diesen Weg einmal bestritten. Das ist ein anderer Weg, als man generell sagt, halt über den Blitzhose Draft. Sie haben diesen Weg jetzt bestritten, da müssen sie ihn auch konsequent zu Ende gehen oder es zumindest versuchen. Natürlich werden alle mit dem Finger lachend auf sie zeigen, wenn sie es nicht schaffen, ja. Dann werden sie auf Jahre hinaus erstmal wahrscheinlich kein Contender sein. Aber gut, was bleibt den Fans der Rams immer noch? Immer noch, dass sie mal die Greatest Show on Turf hatten.
Ja, das ist ja auch, ich sag mal, man macht besser ein Rebuild mit Ring als ohne Ring. Das ist ja quasi nichts anderes. Also zu versuchen jetzt, den Ring zu bekommen auf Gedeih und Verderb. Und ich meine, okay, wenn du jetzt halt in der Defense Aaron Donald hast und dann noch Von Miller. Ja, das ist schon, also Von Miller hat halt die Rolle, die Von Miller jetzt bei den Rams hat, ist ja eine ganz andere als die von der Wichtigkeit oder von der Rolle an sich als bei den Broncos, weil er ist jetzt nicht mehr der Main Contributor, der Main Pressure erzeugt, sondern er ist halt jemand, der zusätzlich Druck erzeugt und Von Miller, der zusätzlich Druck erzeugt, das ist ähnlich wie J.J. Watt es jetzt bei den Cardinals gehabt hat, bevor er sich verletzt hat. Das ist, du kannst ganz andere Zahlen auflegen und so weiter und so fort. Das ist, ja, ist einfach was anderes. Ja, das kurz dazu. So, jetzt haben wir verschiedenste Themen. Wollen wir erst auf die Nicht-Dolphins-Themen eingehen, Micho, oder?
Du bist der Anchorman, du bestimmst das. Ich rede einfach nur meinen Senf dazu. Du gibst das Stichwort und ich rede.
Gut, okay, ich versuche das ja auch immer. Ich bin ein gerechter Herrscher, der auch Leute zu Wort kommen lässt, dementsprechend
dachte ich. Ja, ja. 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 Gute Nummer von mir kriegst du später.
Ja, sehr schön. Ja. So, dann fangen wir doch einfach mal mit dem etwas nicht so schwerem an, und zwar Aaron Rodgers, der ja gesagt hat in der Offseason, auf die Frage, ob er geimpft ist, hat er geantwortet, ja, ich bin immunisiert. Immunisiert heißt aber nicht geimpft tatsächlich. Und jetzt hat er Covid und ist quasi gelackmeiert, weil er nicht geimpft ist, der Gute. Und wird jetzt mindestens, ja, das nächste Spiel, wenn nicht sogar das Spiel darauf, fehlen, weil er sich homöopathisch irgendwie, ja, heilen lassen wollte. Das hat die NFL aber abgelehnt. Dementsprechend ist Aaron Rodgers nicht geimpft. Ja, wir haben bei Kirk Cousins gab es so eine richtige Jagd und so einen Scheiß, bei Aaron Rodgers jetzt quasi genauso. Als Franchise Quarterback ist es einfach meiner Meinung nach nicht clever. Ich meine, es ist jedem die freie Entscheidung. Ich habe einen klaren Standpunkt dazu. Es ist trotzdem jedem die freie Meinung. Ich persönlich habe mich jetzt schon, ja, weiß ja jeder, dass ich geimpft bin, aber soll jeder machen, wie es ihm beliebt, aber als Franchise-Quarterback hast du ja auch eine gewisse Verantwortung und ich weiß nicht, ob man sich nicht aus der Verantwortung heraus schon impfen lassen sollte. Ich weiß nicht, Micho, wie siehst du das?
Auch ich habe da eine klare Meinung zu. Und ja, ich sehe das so ähnlich nicht, umsonst bekommt man dafür eine Menge Geld, aber du hast recht, grundsätzlich ist es jedermanns Sache. Erstaunlich finde ich halt nur die Geschichte mit diesem Homöopathischen. Also das finde ich irgendwie witzig. Das erinnert mich irgendwie an so die Geschichte, man bekommt ja regelmäßig Mails, ne, die, ich verstehe nicht, warum die Leute das immer ignorieren, vom Prinz Tutu in Nigeria, ja, der einem dann anbietet, wenn man eben, dass er halt dieses große Erbe bekommt, ne, damit er braucht dafür aber Geld, um seinen Anwalt zu bezahlen und er braucht, wenn man ihm 100 Euro dann halt überweist und er seinen Anwalt dann erstreiten kann, bekommt man halt von seinem Erbe halt 2 Millionen und noch ein Potenzmittel dazu. Und ich sage dir, ich habe recherchiert, Prinz Tutor den Dritten von Nigeria gibt es gar nicht. Und irgendjemand hat mir sogar erzählt, dass das Potenzmittel nicht mal wirken würde. So ähnlich ist das mit dieser Homöopathie. Ich habe nichts gegen Naturheilkunde, im Gegenteil. Ja, ich habe auch nichts gegen Homöopathie. Ich glaube, dass die halt im gewissen Moment an die Grenze kommt und vor allen Dingen dann, wenn ein neuartiges Virus auftritt, ja, glaube ich tatsächlich nicht, dass Homöopathie die Lösung für ein neuartiges Virus sein kann. Ich glaube, dass Homöopathie tatsächlich in vielen, vielen Aspekten helfen kann. Ja, aber das ist tatsächlich sehr blauäugig und ist einfach nur eine Geschichte, um sich selbst bei gewissen Dingen, ja, wie soll ich das sagen, rauszuwinden. Und hinzu kommt ja noch, das ist die Situation, in der wir heutzutage leben, das zeigt einfach, wie viele Leute, und Iron Man ist halt auch nur ein Mensch trotz allem, verunsichert einfach sind und nicht wissen, was wirklich so ist. Da sind viele von den Leuten zu, die Verschwörungstheorien verbreiten, auch in den USA, ist ja nochmal deutlich stärker als bei uns, und die tatsächlich da Leute verunsichern, dass Leute nicht wissen, wie sie halten und dann auf diese halbgaren Lösungen zurückgreifen. Du hast vollkommen recht, wenn du sagst, jeder ist selbst dafür verantwortlich, beziehungsweise jeder soll die Entscheidung selber treffen, aber dann trefft die Entscheidung wenigstens konsequent und sag nicht, naja, ich will mich nicht dafür entscheiden, aber dagegen bin ich ja auch nicht und deswegen mache ich irgendwas. Das funktioniert halt nicht. Und die Regeln waren klar, die Regeln sind auch klar vorher gewesen und anstelle der Packers müsste da eigentlich auch eine saftige Geldstrafe fällig werden. Sag mal, Rico, weißt du, wer Backup-Quarterback bei den Packers ist? Ich weiß es, aber...
Hä, natürlich weiß ich das. Spannend. Hä? Jordan Love? Hallo?
Genau. Und es gab ja diesen Megastreit mit Rodgers und Jordan Love und scheiße, sie haben meinen Nachfolger gedraftet und was soll's. Ich stelle mir nur vor, dass Jordan Love jetzt voll einschlägt. Dann ist Aaron Rodgers so richtig schön in den homöopathischen Nerv gekniffen.
Ja, es wäre schon... Ich meine, jetzt stellt man sich vor, Jordan Love knallt richtig rein und die Packers haben ihren dritten Franchise-Quarterback in Folge. Ja, dann raste ich aus irgendwie. Weil, ich meine, das kann ja nicht sein. Also, ich meine, nein, das will ich mir auch gar nicht
vorstellen. Die haben sowohl bei Aaron Rodgers als auch dann bei Jordan Love clever gemacht, indem sie die Leute gedraftet haben, auch relativ spät gedraftet haben. Und dann halt haben eine ganze Weile sitzen lassen. Etwas, was kaum noch einer in der NFL tut. Auch Patrick Mahomes hat ja ein Jahr gesessen. Komischerweise scheint das zu funktionieren. Auch bei einem Mike White hat es ja ganz gut getan. So wie es aussieht.
Naja, was heißt spät gedraftet? Jordan Love und Aaron Rodgers waren ja beides First-Round-Picks.
Ja, ich weiß. Okay. Ja gut, bei Mike White muss ich ganz ehrlich sagen, ich meine, er war derselbe Jahrgang wie, bitte korrigiere mich, wenn ich falsch sage, aber es war derselbe Jahrgang wie Luke Fork, den wir ja alle kennen, ne?
Ja, kann
sein. Und das war derselbe Jahrgang wie Kyle Lauletta. Und das waren so die Quarterbacks, die so quasi Second String damals in diesem Jahrgang waren, die ich eigentlich alle ziemlich, ziemlich gut fand, wenn ich ehrlich bin. Und wo ich echt überlegt habe, ich fand Luke Fork, stehe ich auch nach wie vor zu, als den Besten von all denen. Aber auch Mike White und auch Kyle Lauletta. Kyle Lauletta ist ja mit so einer Verkehrsgeschichte oder sowas, glaube ich, bei den Giants geflogen. Ich weiß es schon gar nicht mehr genau. Aber das waren alles Quarterbacks, die meiner Meinung nach das Talent oder die Möglichkeit hatten, wenn sie in den passenden Umständen oder in der passenden Situation sind, da doch einiges bewegen zu können. Luke Fork hat es nicht bewiesen. Kyle Lauletta hatte wenig Gelegenheit, es zu beweisen, hat es aber auch nicht wirklich bewiesen. Mike White hat jetzt immer in einem Spiel schon mal gezeigt, dass er es rein theoretisch drauf hat.
Ja gut, er hat da vorher schon oft genug reingeschissen. Also er hat ja schon gespielt. Also dementsprechend, es also, war schon...
Hat er denn gespielt, bitteschön? Mike White hat vorher nicht gespielt.
Letzte oder vorletzte Saison?
Nein, ich meine...
Ich habe jetzt gerade die Zahlen nicht im Kopf, weil ich mich auf Mike White jetzt nicht
vorbereite. Also ich meine, Mike White hätte letzte Woche den ersten NFL-Start gehabt und vorletzte Woche den ersten NFL-Einsatz überhaupt.
Ich glaube nicht. Ja.
Du wirst mir sicher deine Meinung dazu sagen, während ich google.
Ja, du könntest tatsächlich recht haben. Er hat gegen New England ist er reingekommen, aber sonst hatte er tatsächlich sein. Das ist ja beeindruckend. Ich hatte irgendwas gelesen, ja, aber vielleicht waren das Off-Season-Stats oder so.
Ja, das kann sein.
Also Preseason, ja. Nicht Off-Season. Nee,
ja. Er hat ja früher gedraftet worden, ist er, glaube ich, von Dallas.
Ja, Runde 5.
Runde 5, genau, Pick 171.
Ja, nee, es war, ja gut, das war schon beeindruckend. Ich meine, gut, jetzt haben die Jets halt wenigstens ihren Franchise-Quarterback gefunden. Ja, dann kann Zach Wilson halt, ja, haben sie halt doof, dass der halt auch zufällig da ist. Aber schauen wir mal. Es war schon krass. Das war, weiß ich, bin gespannt, ob der jetzt so durchzieht, der Mr. White, oder ob nicht. Aber war beeindruckend. War definitiv beeindruckend. Ja, muss man leider so anerkennen. Und damit sind die Jets tatsächlich die Saison besser als wir. Das ist tatsächlich das, was mich noch frustriert. Ich meine, jeder kennt den Hater auf Twitter. Der hat sich auch versucht, über Dolphins-Fans lustig zu machen. So, und meinte, kann das mal wer in die Dolphins-Bubble reintragen? Ich hab's ja gemacht. Ich hab's ja geretweetet. Aber es ist halt, man ist halt so als Dolphins-Fan aktuell einfach übersättigt an negativen Nachrichten und nur an Dump-Shit, der von irgendwem an die Franchise herangetragen wird. Und dann ist da wieder was und hier wieder was. Zeile ist selbst natürlich selbstgelegtes Ei. Aber es ist einfach als Dolphins-Fan natürlich dann noch sonntags, guckst dir die Spiele an. Denkst auch, das darf doch alles nicht wahr sein. Und es ist aktuell nicht einfach, Dolphins-Fan zu sein. Was es aktuell auch nicht einfach ist, ist, glaube ich, tatsächlich Las Vegas Raiders-Fan zu sein. Nach der Riesenaktion um Gruden und diese Geschichten, ja, ereignete sich dann am Dienstag, kurz vor der Trade-Deadline, ein Unfall mit tödlicher Folge. Und zwar ist Henry Rux mit seinem Auto alkoholisiert, also Zahlen, die ich jetzt gelesen habe, irgendwie so um 1,5 Promille oder so, in einem Wohngebiet mit 250 km/h. Die Airbags haben nach Polizeibericht bei 204 km/h ausgelöst. Hatte einen Unfall verursacht und er ist mehr oder weniger gesund dabei rumgekommen. Leider ist die Person oder halt die Frau mit ihrem Hund, dessen Auto er gecrashed hat, bei der Geschwindigkeit ums Leben gekommen dabei. Und dementsprechend ist Henry Rux jetzt auch schon gecuttet worden von den Raiders. Mehr als richtig. Und ja, jetzt schaut man, also es wird, ich denke, eine Gefängnisstrafe im zweistelligen Bereich. Also wenn man 250 über eine Straße fährt, die keine Autobahn ist, und selbst in den USA, da hast du ja überall Restriktionen. In Deutschland könnte man das auch als sehr kritisch sehen. Ja, also 250 finde ich auch, das ist drüber. Und dann noch alkoholisiert mit 1,5 Promille. Das ist jetzt ohne Gewehr, weil ich habe keine offizielle Quelle. Nur diese Umrechnung habe ich halt auch nicht gefunden. Nur, dass es halt doppelt so viel war wie erlaubt. Und irgendwie habe ich gelesen, dass irgendwie 0,5 oder 0,8 irgendwie erlaubt sind. Also irgendwo zwischen 1,2 und 1,8 Promille wird er gelegen haben. Ja, also 1 und 1,6, wenn man es dann nochmal genauer nimmt. Aber ja, das ist auf jeden Fall eine krasse Nachricht, die gestern rumgeht und zeigt, ja, es ist auch in der NFL, auch wenn man es geschafft hat, hilft das einem nicht unbedingt weiter. Ja, also selbst wenn man es in die NFL geschafft hat, können einen die Probleme, die man vorher hatte, und das Umfeld, was man vorher hatte, einen immer wieder einholen. Und ja, Michael, mein, du sagst das ja auch immer wieder, wenn es geht, gibt ja auch immer wieder so, ja, dann haben die sich geschlagen, da gab es häusliche Gewalt gegen Frauen oder sowas, was ja zum Teil, also das, was absolut nicht geht, aber wo du ja auch immer sagst, ja, die werden aber schon seit eh und je auf Aggressionen mehr oder weniger getrimmt. Und das äußert sich dann halt auch irgendwann außerhalb des Spielfeldes. Und solche Sachen wie jetzt bei Henry Rux unter Alkoholeinfluss, mitgeladener Waffe sogar noch auf dem, im Handschuhfach oder so. Also das kommt auch noch dazu. Also einfach, ja, also einfach krank, was da gestern dann kam. Weiß ich. Micho, wie hast du die Nachricht so aufgefasst?
Erstmal möchte ich eine Sache klarstellen. Das hört sich jetzt nämlich so ein bisschen an, als ob ich das rechtfertigen würde.
Nein, okay, ja. Das sollte es nicht sein. Das sind ja einfach nur, es ist rechtfertigt hier keiner, es sind einfach nur, wie man sich solche Sachen erklären kann. Ja, weil, also für mich ist es auch so, Alter, du darfst deine, kannst keine Frau keine Frau schlagen. Also, du solltest gar keinen Menschen schlagen. Ja, und das ist einfach nur eine Erklärung, wie sowas zustande kommt. Wir rechtfertigen so ein Verhalten 0,0.
Genau, ja. So, das schon mal ganz klar. Es erklärt halt nur, wie es dazu kommt. So. Und bei Henry Rux, also als ich das gehört habe, habe ich auch gedacht, oh, ach du Scheiße. Also zuallererst, vielleicht bin ich so, mir tut auch der Hund leid. Ne? Bin ich ganz klar, mir tut nicht nur die Frau leid, mir tut der Hund auch leid. Vor allen Dingen, sie sind verbrannt. Ne? Der Wagen ist in Flammen aufgegangen, den Henry Rux gerammt hat. Henry Rux ist dort, muss man ja sagen. Ich möchte das gern in drei verschiedene Aspekte gliedern. Das erste ist einmal der sportliche Aspekt, wo ich ganz klar sage, es dürfte im Moment nicht leicht sein, das Vegas Raiders Fan zu sein. Die haben es echt das Pech in der Beziehung auch gepackt. Ich meine, Henry Rux war auch ein First-Round-Pick, wenn mich nicht alles täuscht, und auch kein schlechter. Das rückt natürlich die Möglichkeiten für die Raiders rein sportlich relativ weit nach hinten. Dann kommen wir zu der menschlichen Komponente beziehungsweise der Verantwortlichkeit. Sie haben es genau richtig gemacht, Henry Rux den Dritten zu kündigen, mussten sie, glaube ich, nach der Aktion mit John Gruden auch. Ich weiß nicht, ob er in anderen Franchises dementsprechend dann gekündigt worden wäre. Das Problem, wenn ich das richtig gelesen habe, in den USA ist, es hängt davon ab, wessen man ihn anklagt. Wenn man ihn anklagt, des Fahrens unter Alkoholeinfluss mit Todesfolge, wäre bis zu 20 Jahre möglich. Eine Bewährung wäre nicht möglich. Also im Staat Nevada gibt es für Fahren unter Alkoholeinfluss 2 Jahre. Punkt. Bewährung nicht möglich. Wenn man ihn war das rücksichtslosen Fahrens bezichtigt, dann sind bis zu 5 Jahre möglich, aber die könnten auch auf Bewährung ausgesetzt werden. Welche Strafmaß da man fordert oder wie auch immer, da bin ich ganz weit weg, dass ich das tue oder tun sollte. Dafür bin ich bei sowas einfach zu weg. Es ist eine Tragödie, die da passiert ist. Und im Grunde genommen ist auch das Leben von Henry Rux zusätzlich noch zerstört worden, wenn er lange in den Knast muss. Das hat er dann aber selber zu verantworten. Und es zeigt einfach, wie gefährlich sowas dementsprechend ist. Aber wer meint, das ist ein Problem in den USA, der ist ganz, ganz schief gewickelt. Und jetzt möchte ich eine Sache, möchte ich mal die Sportart wechseln und möchte das Land wechseln. Ich möchte nämlich nach Deutschland in das Thema, zum Thema Fußball kommen. Da hatten wir das vor einigen Jahren, dass tatsächlich es gab noch eine Zeit, wo ich ein bisschen Fußball zumindest verfolgt habe. Und da gab es damals den Spieler Max Kruse, der tatsächlich aus der Fußballnationalmannschaft geflogen ist, weil er irgendwie nachts mal mit dem Taxi unterwegs war. Und da gab es auch ein bisschen Ärger. So, jetzt mal ganz grob gesagt. Und ein anderer Spieler, der hier auch mal in Mönchengladbach gespielt hat, später Dortmund, namens Marco Reus, hat zum Beispiel jahrelang ist der ohne Führerschein gefahren. Und das nenne ich mal saugefährlich. Der hat Glück gehabt, dass niemand tatsächlich umgekommen ist dabei. Muss man auch mal ganz klar sagen. So, das ist von dem damaligen Bundestrainer Jogi Löw, der selbst irgendwie mehrfach den Führerschein verloren hat, wegen viel, viel, viel zu schnellem Fahren. Dann gesagt worden, ja, kleinen Jungenstreich oder sowas. Und das ist es halt eben nicht. Auch wir in Deutschland müssen dazu übergehen und müssen ganz klar sagen, dass wir Leuten, die vielleicht sportlich wertvoll sind oder die in manchen Vereinen unsere Idole sind und so weiter und so fort, dass wir die für ihre Taten zur Konsequenz, zur Rechenschaft ziehen. Und ich bin sehr froh, dass das im Fall von Henry Rux gerade in den USA passiert. Da hat uns der US-Sport oder vielleicht sogar die USA tatsächlich einiges wieder voraus. Ich hoffe nur, dass es nachhaltig ist und dass es dann irgendwo auch eine Wirkung zeigt. Tragisch ist leider, dass es natürlich der Frau und ihrem Hund nicht mehr hilft. Und ich weiß leider nicht, ob die Frau eine Familie zurücklässt oder sowas. Aber egal wie, bitter ist es trotzdem.
Ja, ich meine, gut, in Deutschland haben wir immer noch den Fall Uli Hoeneß, der auch im Gefängnis war. Und ja, also du hast da total recht. Ich meine, die Diskussion kommt immer wieder auf in verschiedenen Gruppen, in denen ich so vertreten bin, wenn sowas in einem Land passiert. Und ja, gut, ich meine, ja, ich bin Dortmund-Fan und ich zeige natürlich gerne mit dem Finger auf die Bayern, aber da sind halt schon jetzt in den letzten paar Jahren einige Sachen passiert. Sei es, Uli Hoeneß ist in den Knast gegangen, haben wir Breno, glaube ich, mit, der Brandstiftung, dann gab's die Sache mit Boateng und seiner Freundin, dann gab's die Sache mit Rummenigge und den geschmuggelten Uhren, dann gab's die Sache jetzt mit Martinez und seiner jetzt Frau, damals Freundin, Verlobten, wo auch Gewalt im Spiel war, wo er jetzt eigentlich hätte in den Knast müssen. Man kann jetzt in die verheiraten, alles gut, ja, aber trotzdem, ne, die, der Tatbestand war immer noch da. Und dann hast du noch Franck Ribéry, der sich mit Minderjährigen vergnügt hat. Ja, jetzt kann man sagen, 17 oder so oder 16, aber das waren Prostituierten, ja, habe ich nicht gewusst, ja. Das waren für mich auch alles Sachen, wo ich sage, okay, Marco Reus gehört dann natürlich auch dazu. Man sagt so, okay, die müssen einfach genauso bestraft werden wie normale Menschen auch, ja, die einen normalen Beruf haben und nicht im Rampenlicht stehen und nicht die dicken Millionen nach Hause schleppen. Ja, das betrifft den deutschen Fußball oder den europäischen Fußball. Cristiano Ronaldo ist das nächste Beispiel. Betrifft es ganz genauso. Ja, es betrifft viele Sportarten und jetzt bei Henry Ruggs, gut, da kannst du auch nichts mehr schönreden. Ich meine, wenn wir gleich auf das andere Thema noch zu sprechen kommen, worüber wir letzte Woche ja schon viel gesprochen haben, sieht es dann schon wieder ein bisschen mehr oder weniger anders aus. Aber ja, ich gebe dir recht, man muss da einfach auch mehr klare Kante zu beziehen, beziehungsweise wenn die Sachen eindeutig sind, ja, das ist auch immer so Sache. So, manche sind dann so, ja, das wird jetzt von irgendwem behauptet und dann ist das so. Ich meine, das hatten wir bei Xavier Howard. Ja, die Freundin ja auch erst tohuwabohu und dann war doch nicht so irgendwie das, was sie gesagt hat. So, sind einfach sehr viele sensible, sehr, sehr sensible Themen. Wenn aber Sachen klar sind, ja, wie sie bei den Sachen, die ich gerade genannt habe, sind, dann muss da auch dementsprechend die Bestrafung folgen und dann ist es scheißegal, ob der Typ jedes Woche dreimal Fußball spielt oder ob der Typ halt einfach nur am Fließband steht. Das ist scheißegal. Und ja. Gut, ich denke, dazu haben wir dann jetzt genug gesagt und ja, es ist auch jetzt so ein bisschen Paartherapie. Und Paartherapie ist ein gutes Stichwort, um mal auf die Dolphins-Tour und Deshaun Watson zu sprechen zu kommen. So, es wurde ja die Trade-Deadline und passiert es jetzt, passiert es nicht. Noch bevor die Trade-Deadline vorbei war, hieß es, nein, es wird kein Trade geben. Die Dolphins treten davon zurück. So, wie war die Ereignisse? Wie sind die Ereignisse überhaupt gelaufen? Es gab von allen Seiten ein confirmedes, also ein Meeting, was zugelassen wurde zwischen Deshaun Watson und unserem Owner Stephen Ross. Die beiden haben sich unterhalten. Und natürlich war es den Dolphins, auch da haben wir letzte Woche schon drüber geredet, die Dolphins möchten Klarheit. So, und diese Klarheit haben sie nicht bekommen, dementsprechend, und das ist auch in diesem Gespräch zwischen Mr. Ross und Deshaun Watson klar geworden, dass es nicht zu einer schnellen Einigung kommt. So, was ist denn noch passiert? Es war klar, was die Dolphins wollen. Dementsprechend hat der Anwalt der Frauen, der 22 Frauen, die diese Charges gegenüber Deshaun Watson vor das Gericht gestellt haben, hat sich jetzt zu Wort gemeldet. Aber jetzt auf einmal wollen sie einen Non-Disclosure-Deal, also einen Deal quasi, wo diese Frauen, die Deshaun Watson belästigt haben soll, Geld bekommen und dementsprechend eine Geheimhaltungsvereinbarung, so heißt es, zu unterschreiben. Das ist in den USA gang und gäbe. 97% habe ich gelesen, der solcher Fälle oder die der Fälle vor einem solchen Gericht werden außergerichtlich mit einem NDA, Non-Disclosure Deal, gemacht. So, oder zumindest das ist das, was eine verifizierte Richterin auf Twitter gepostet hat, dementsprechend, ja, das ist zumindest das, was ich jetzt so sagen kann. Jeder sollte da vielleicht seine Sachen prüfen. Ich garantiere nicht für Richtigkeit. Ja, das sei an dieser Stelle bitte auch gesagt. Nagelt mich nicht darauf fest. Es ist nur eine Zahl, die ich gelesen habe auf Twitter. So, Twitter ist wahrscheinlich das frühere Wikipedia. Jetzt sagt ja der Rico, ist doch fair. Ist fair. So, nichtsdestotrotz haben die Texans wohl davon Wind bekommen. Die Texans waren nicht involviert in den Versuch, das zumindest ist das, was der Anwalt der Frauen sagt, diese NDAs zu erzwingen. Ja, das kam wohl über die Anwälte von Deshaun Watson, dass doch jetzt die Frauen bitte dass wir das beilegen. Und dementsprechend, ja, nichts mehr vorliegt. Die Texans haben davon Wind bekommen, haben auf einmal den Preis erhöht für die Dolphins. Worauf die Dolphins haben gesagt, ja, nee, nicht mit uns. So, dementsprechend gab es dann sozusagen zwei Sachen. Man hat sich nicht auf einen Preis einigen können und Deshaun Watson hat keine Bestätigung über seinen Zustand. Also, so, und Deshaun Watson hat aber auch gesagt, er geht über die volle Instanz. Das heißt, er hat da nichts bei, dass jetzt, dass es nicht ist. Natürlich will er Football spielen, das ist aktuell aber nicht möglich. Und das ist so ein bisschen, sind so ein bisschen die Ereignisse gewesen. So, an der Sache mit Deshaun Watson hat sich jetzt nicht viel geändert. Jetzt heißt es aber, natürlich, die Dolphins hätten Druck gemacht, sie wollten ja Klarheit und dementsprechend wäre Druck gemacht auf die Frauen. So, dementsprechend hätten die Dolphins indirekt Druck auf diese Frauen gemacht. Wenn das wahr sein sollte, und ich sage gleich später noch was dazu, warum ich das jetzt so formuliere, wie ich es formuliert habe. Wenn dies wahr sein sollte, dann ist das, dann haben wir ein ganz anderes Problem, als Deshaun Watson, für Deshaun Watson zu traden. Finde ich zumindest. Ich weiß nicht, Micho. Wie hast du diese ganze Situation und jetzt seit der Trade-Deadline oder die Stunden vor der Trade-Deadline so empfunden, beziehungsweise mit den Nachrichten, die jetzt so noch reingekommen sind?
Ja, also wir haben ja letzte Woche schon groß und breit darüber diskutiert, warum ich aus menschlicher Sicht Deshaun Watson nicht in Miami sehen will. So. Natürlich, und das hat zum Beispiel auch David letztes Mal schön gesagt, es gilt eigentlich so lange die Unschuld von jemandem, bis seine Schuld bewiesen ist. Ja. Ich weiß, sollte ich nicht tun, aber irgendwo verurteile ich ihn schon vor, weil ich einfach denke, dass bei der Menge da tatsächlich irgendwo was ist, irgendwo was hängen bleibt. Wo ich es einfach, selbst wenn alle irgendwo bezahlt werden und alles irgendwo, was ja auch durchaus so gang gäbe ist, da hast du recht, selbst wenn da irgendwie außergerichtlich sich geeinigt wird, bleibt halt irgendwo ein bitterer Beigeschmack. Also ich glaube wirklich, würde ich okay, nur bei einem absoluten Freispruch. Ich weiß, das ist vielleicht nicht demokratisch oder rechtsstaatlich korrekt, aber das ist so meine Empfindung. Auf der anderen Seite gibt's ja dann diese Nachricht, und das war ja eigentlich schon vorher klar, dass wir nicht traden würden vor der Trade-Deadline, sondern so ein Trade für die nächste Saison gilt. Und dann gab's ja die Nachricht, dass Ross mit Deshaun Watson wohl mit Erlaubnis der Texans auch telefoniert hat. Ich gehe davon aus, er hat ihm da alles erklärt und so weiter und so fort. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass da was festgemacht worden ist. Und das besorgt für mich, das sorgt bei mir für so einen Klumpen im Magen, wenn ich ehrlich bin. Denn das würde bedeuten, dass man Tua jetzt gar nicht mehr wirklich evaluiert. Das ist aber der falsche Weg. Selbst wenn Tua es nicht ist, muss man doch gucken, wie man mit dem Ganzen drumherum dementsprechend umgeht. Denn wir wollen doch irgendwann wieder Contender werden. Und wir sind halt eben nicht nur ein Quarterback vom Contender-Sein entfernt, sondern es fehlen zwei, drei andere Puzzlestücke, die tatsächlich vielleicht sogar, wo man sich vielleicht tatsächlich zuerst drum kümmern sollte, um dann zu gucken, kann man es dann mit Tua schaffen. Und ja, Tua hat im letzten Spiel nicht gut gespielt und ich habe meine Kritikpunkte an Tua, die ich auch immer wieder wiederhole. Aber ich finde, man sollte die Saison zumindest gucken, was hat man wirklich an Tua, wie weit kann man damit gehen. Alles andere ist ein Schnellschuss und genau danach fühlt sich das letztendlich an. Und dann kann ich Leute verstehen, die sagen, oh, Tua hat ja gar keine richtige Chance. Denn dafür ist meiner Meinung nach Brian Flores bekannt. Der legt sich sehr früh auf irgendwas fest und alle anderen springen über die Klinge. Das ist auch schon mal schiefgegangen oder schon mal öfters. Und das finde ich bei Tua irgendwo schade. Natürlich können wir mit Tua absolut ins Klo gegriffen haben. Es kann aber auch sein, dass wir sagen, okay, wir geben Tour auf, wir stecken in die Saison keine Mühe mehr, wir holen Deshaun Watson. Deshaun Watson funktioniert dann aufgrund der Pause außerhalb von Texas oder sowas gar nicht mehr. Und Tour geht, was weiß ich, zu den Jets, zu den Eagles oder so, die zusätzlich noch unseren First-Round-Pick haben oder so und wird dort der nächste Superstar. Das sind alles so Sachen, ich möchte eigentlich gar nicht groß über den Trade nachdenken, bevor ich nicht weiß, was ich an Tour habe. Aber dieses Gespräch von Ross, das ja nun verbirgt ist, macht mir die Sorge, dass der Trade eigentlich schon feststeht und dass Tour quasi damit die Ära-Tour vorbei ist, bevor wir überhaupt wirklich festgestellt haben, was wir an Tour haben. Und das fände ich Mist. Das fände ich aus Prozesssicht Mist. Das fände ich menschlich Mist. Das fände ich sportlich irgendwo verwerflich. Und sag ganz klar, das ist dann purer Aktionismus. Sorry. Man kann das nicht, in meinen Augen, nicht so erzwingen. Weil wir sind nun mal nicht die Rams, die ein Grundgerüst haben, wo wir immer Draftpicks aufgeben können oder sowas. Und dann passt es. Da fehlt uns allein schon ein Playcaller vom Kaliber eines Sean McVay. So.
Jetzt bist du natürlich auch geschickt um die Frage ausgewichen. Ja? Aber ja, also zu dem Meeting mit Ross. Für mich, nö. Also für mich ist jetzt einfach, die haben miteinander gesprochen. So, natürlich kannst du sagen, ja, die haben da was abgemacht oder so, aber actually ist es scheißegal. Ja, wir leben in der NFL und ich meine, gerade wir Dolphins, actually, du kannst mir nicht erzählen, dass, oh, da wurde was abgemacht. Wir haben Leuten einen Vierjahresvertrag gegeben und haben sie nach einem Jahr gecuttet. So, da ist mir das jetzt auch Wurst, ob die was verabredet haben. Das ist, in zwei Wochen ist das eh obsolet, was die jetzt besprochen haben. Also, da gebe ich einen Pfifferling drauf, wenn ich ehrlich bin. Also, das sehe ich auch nicht eng. Ich finde diese Diskussion immer so interessant. Tua hatte gar keine richtige Chance und so. Das finde ich schon ein bisschen absurd. Also, wirklich. Wir haben nachdem Tua gedraftet wurde von uns, haben wir überlegt, okay, wird überhaupt das erste Jahr spielen? Jetzt haben wir im ersten Jahr sogar die Chance gegeben zu spielen. Das war nicht gut. Es war für einen Rookie-Quarterback durchschnittlich, aber das heißt durchschnittlich nicht First-Round durchschnittlich, sondern overall durchschnittlich. Und da hast du halt auch 5, 6, 7 Runden-Picks, die gespielt haben. Und die in dem Fall dann halt auch damit reinzählen. Das ist halt nicht gut. So. Und dieses Jahr hat er nicht gut begonnen, ganz und gar nicht gut. Dann war er verletzt. Ja, da muss man dann auch wieder gucken, verletzt. Und dann hat er 2 Spiele gut gespielt gegen Defenses, die nicht so gut waren. Und dann haben wir jetzt gegen die Bills gespielt. Und da kommen wir jetzt gleich auch drauf noch zu sprechen, wie wir das gefunden haben. Aber also, jetzt bekommt er noch das Ende der Saison. So, actually, also, man kann natürlich jetzt so, oh, die Dolphins, die haben ihm nicht den Supporting Cast hingestellt und so weiter und so fort. Ja, mein Gott, also, ich sag mal, wenn wir wirklich, und das müssen wir mal machen, wenn wir ihn mit den Großen vergleichen, Deshaun Watson hat mit einer gleichen O-Line vielleicht ein besseres Receiving Corps maximal mehr geliefert. Justin Herbert hat letztes Jahr unter ähnlichen Voraussetzungen besser geliefert. Joe Burrow hat letztes Jahr unter gleichen Voraussetzungen besser geliefert, ähnlich wie Justin Herbert. Das nur, also natürlich, wir haben darüber lange diskutiert, wieso, weshalb, warum, aber nur um das gesagt zu haben. Wir haben einen Aaron Rodgers, der ohne Wide Receiver Spiele gewinnt, wo er 1 Million Yards wirft. So, das, also, wo sehen wir Tua denn? Wie viel Support braucht Tua von seiner Umgebung? So, wenn ein Quarterback so viel Support braucht, sorry, dann ist er kein guter Quarterback. Das muss man auch einfach mal dann irgendwann sagen. So, die O-Line ist Schrott und wir haben die Nummer 32 O-Line in der 32er Liga. Und klar, es würde besser aussehen auch für Tua, wenn er eine bessere O-Line hätte. Aber darauf, also, keine Ahnung. Also für mich ist das einfach inzwischen nur so clunky. Unsere Offense ist überhaupt nicht funktionabel. Wir haben sind wir die schlechteste Offense der Liga? Also ich könnte den Case für aufmachen, nachdem Mike White für die Jets ausgerastet ist. Ja, kannst du einen Case dafür ausmachen, dass wir Nummer 30 sind oder 32? Dazu haben wir noch Defense, die dieses Jahr, was Total Stats angeht, auch auf den Plätzen zu finden ist. Die gegen die Bills jetzt aber gar nicht so schlecht war. Also es ist tatsächlich, ja, also das Verhältnis zu den Dolphins ist aktuell echt, puh, schwierig. Aber, Micho, kommen wir nochmal darauf zurück, und zwar zu dieser Geschichte mit diesen NDA-Geschichten. So wie es gelaufen ist, glaubst du, dass die Dolphins da ihre Finger mit im Spiel haben oder dafür verantwortlich sind, dass jetzt nach den Aussagen der Frau, der Anwalt, des Anwalts der Frauen, da ein NDA ja erzwungen wollen wurde, dass die Dolphins das gepusht haben sollen? Finde ich, wirft ein ziemlich schlechtes Licht auf die Franchise. Wie siehst du das?
Also, wenn das wirklich stimmt, würde es ein sehr schlechtes Licht auf die Franchise werfen. Und das Problem ist, soweit bin ich mittlerweile, ich traue es zu. Ich meine, ich traue es auch jeder anderen Franchise zu, davon mal abgesehen. Ich würde es jedem Fußballverein in Deutschland, also ich würde es eigentlich, glaube ich, jedem, sorry, da war gerade eine Störung, jedem Sportverein, jedem Sportfunktionär oder was auch immer, würde ich tatsächlich zutrauen, genau das zu tun. So. Das heißt, ich habe generell, ich glaube an das Schlechte im Menschen. So könnte man es auch ausdrücken. Also traue ich den Dolphins zu? Fühle ich mich dabei unwohl? Ja. Glaube ich es? Nein, irgendwie glaube ich es nicht. Denn wenn man das gemacht hätte, ich glaube, dann wäre man noch aggressiver vorgegangen und hätte wirklich versucht, den Trade jetzt schon unter Dach und Fach zu bringen. Von daher, das sind so die drei Punkte. Ich traue es ihnen zu. Ich würde mich dabei ziemlich beschissen fühlen, wenn es wirklich so ist. Ich glaube es aber nicht. Und zu guter Letzt, ich will es auch nicht glauben. Denn das würde auch auf mich als Fan ein böses Bild werfen. Ich will meiner Franchise eigentlich nicht. Ich will nicht, dass meine Franchise was machen. Deswegen will ich das im Moment auch noch nicht glauben.
So einfach. Ja, also ich sag mal so, das ist auch eine Aussage, die ich letztens auf Twitter getroffen habe. Eigentlich sind wir alle, also wir haben alle mehr oder weniger Blut an den Fingern, weil wir genau für dieses Ding NFL Geld bezahlen, wir kaufen uns Merch, der eine oder andere hat den Game Pass und so weiter und so fort. Wir reden hier jede Woche 2 Stunden über Football der NFL und dementsprechend supporten wir auf eine gewisse Art und Weise eben genau diese Sachen, die dort passieren. Wir finden sie scheiße, aber wir supporten sie. So, das kann man, also das ist so ein zweischneidiges Schwert und natürlich kann man das jetzt alles so ein bisschen aufweichen, aber wenn man die Hard Facts mal auf dem Tisch liegt, kann man dafür einen Case aufmachen, dass man sowas dann gar nicht unterstützen sollte. Ich glaube es auch nicht direkt, dass da so wirklich was dran ist. Cameron Wolf, der jetzt für die NFL arbeitet oder für ESPN und die Dolphins covert, sagt, er hat so Chris Greer noch nie erlebt, also noch nie so upset, noch nie so noch nie so genervt oder halt empört gesehen auf diese Frage, ob die Dolphins irgendwas mit diesen NDAs zu tun haben, und hat das als kategorisch falsch abgelehnt und ridiculous beschrieben. Es ist einfach komplett falsch, wenn da irgendwer sagt, dass wir damit irgendwas zu tun haben. Und es pisst ihn off. That pisses me off, war die Aussage von Chris Greer. Dementsprechend, ich hoffe, dass da nichts dran ist. Ich kann es mir auch nicht so ganz vorstellen in dem Sinne. Aber ich lasse das im Raum stehen, weil, also, ich kann es mir schon vorstellen, dass da irgendwas war. Ich will es mir aber nicht vorstellen. Und dementsprechend lasse ich es im Raum stehen. Man muss jetzt einfach abwarten, was passiert. Aber zu der Sache mit, da hätte ich ganz gerne, du hast es so ein bisschen angestoßen, Tua keine faire Chance oder wie die aktuelle Situation so ist. Haben wir Tua keine faire Chance gegeben? Siehst du das so?
Auch wieder so eine schwierige Geschichte. Du packst heute echt die Sachen aus, wo man weit ausholen muss, weil wir keinen Gast haben, ne? Was heißt denn keine Chance gegeben? Keine Chance geben heißt für mich, dass man einen Spieler einsetzt oder nicht einsetzt oder sich gar nicht erst anguckt, weil man schon eine andere Option im Kopf hat oder weil man von vornherein sagt, nee, das will ich nicht. So. Oder man setzt einen Spieler ein an der Stelle, wo er von vornherein zum Scheitern verurteilt ist. So. Das ist meiner Meinung nach mit Josh Rosen passiert. Das hat man meiner Meinung nach mit Ryan Tannehill gemacht, als man ihn quasi noch vor oder kurz nach Trainingsstart direkt weggetradet hat. Ja, das sind so die Sachen, wo man sagt, im Grunde genommen hat man den Spielern keine Chance gegeben. Hinzu kommt noch, Josh Rosen ist zum Beispiel in eine Situation gekommen, wo er eigentlich nur verlieren konnte. Und meiner Meinung nach war schon klar und auch schon vorher klar, dass man eigentlich für Tua gehen wollte. So, jetzt hat man Tua bekommen und Tua spielt. So. Das heißt, in der Beziehung hat Tua zumindest schon mal eine Chance, denn er hat die Chance zu zeigen, was er kann. Punkt. Da kann man ihn also nicht abstreiten. Die Frage ist, ist er in der Situation, wo er überhaupt die Möglichkeit hat, wirklich zu zeigen, was er kann, beziehungsweise ist er in der Situation, wo er nicht zum Scheitern verurteilt ist. So, und wir haben natürlich eine miserable O-Line, wo ich sage, Tannehill hatte teilweise eine schlechtere. Er hat aber gute Wide Receiver und er hat ein miserables Playcalling. Kann er unter diesen Maßgaben eigentlich was schaffen? Meiner Meinung nach ja, wenn das Playcalling ihm den notwendigen Raum geben würde. Und dann kann er zeigen, was er wirklich will. Das heißt, er hat auf jeden Fall die Chance gehabt, bisher zu zeigen, dass er was kann. Das hat er auch soweit getan. Er hat sich also immer noch die nächsten Spiele verdient. Weil sonst müsste es schon lange wieder... ich stehe gerade am Schlauch. Mir fällt der Name unseres Backups gerade nicht ein, unseres Backups-Quarterbacks.
Jacoby Brissett.
Danke. Ich habe die ganze Zeit Johnny im Kopf gehabt. Ja, Jacoby Brissett.
Johnny Manziel, Johnny Football.
Ja, genau. Sonst würde jetzt tatsächlich Jacoby Brissett spielen, wenn man sagen würde, man gibt Tua gar nicht. Also so viel konnte er ja zeigen. Die Frage ist jetzt mit dem Playcalling, ne? Schafft man es mit dem Playcalling, das so weit an die Hand zu geben, dass er überhaupt mehr zeigen kann? Wenn man das tut und dann scheitert er, hat er eine faire Chance gehabt und hat es nicht geschafft. Tut man das nicht und er scheitert oder es funktioniert nicht vernünftig, kann man immer noch sagen oder wird man immer sagen müssen, können, wie auch immer, naja, er hat keine wirkliche Chance gehabt zu zeigen, dass er es besser kann. Das ist also schwierig. Grundsätzlich glaube ich aber, dass man bei Tua grundsätzlich sieht, wo seine Schwächen sind, aber auch wo seine Stärken sind. Das heißt, er hat in jedem Fall eine Chance gehabt. So, ich würde also nicht sagen, dass er chancenlos war. Das muss man allerdings, wie gesagt, differenziert betrachten.
Ja, wunderbar. Schön, dass wir da zumindest jetzt mal so ein bisschen drüber gesprochen haben. Aber ich denke, also ich sehe keinen Case, dass man da, wie die Tour behandeln und so. Ganz im Ernst, es ist ganz normales Zeug. Das ist vielleicht bei Tour ein bisschen härter, aber die Emotionen und auch die Erwartungen, die die Fans an Tua herangetragen haben und die Medien dann aufgegriffen haben, sorry, da muss sich jeder auch so ein bisschen selber an die Nase fassen und auch wir. Natürlich, wir müssen uns auch an die eigene Nase fassen. Jetzt aber, ich war gerade ein bisschen, du bist wirklich der Meinung, dass die Dolphins, aktuelle Dolphins O-Line, dass es eine schlechtere O-Line gab in der Zeit von Ryan Tannehill?
Ja, glaube ich schon.
Holy, never, ever.
Es gab auch deutlich bessere, klar. Ich glaube aber, dass Tannehill teilweise eine schlechtere O-Line hatte. Nee. Also von der Qualität her als das, was da jetzt steht.
Okay, da liegen wir einfach meilenweit auseinander.
Mag sein.
Ich meine, wir hatten zwischendurch mal, wenn ich mir das überlege, wir hatten eine Tanze, Javon James, Maurice Pouncey, und wen hatten wir? Davis auf Guard oder so?
Bosch. Wir alles gleichzeitig auf dem Platz.
Tatsächlich hatten wir Spiele, wo die alle drei auf dem Platz standen. Bushrod auf Guard war dann. Und jetzt fehlt mir unser Left Guard. Aber was war das halt? Also, wir hatten zwischendurch auch, wir haben zwar immer so ein bisschen auf die Line gehatet, aber zwischendurch hatten wir echt krasse Spieler und die Gesundheitszustände, gerade bei Pouncey und Javon James, war natürlich schade einfach.
Pouncey war zu dem Zeitpunkt langsam schon auf dem absteigenden Ast, muss man auch ganz klar sagen. Javon James hatte ein gutes Jahr insgesamt nur. Ich meine,
der war sonst auch nur verletzt.
Eben. Also von daher kann man, ne? Und Tanzel hat sich gesteigert und als er in die Richtung ging, von wegen, dass wir gesagt haben, ja, der wird es, haben wir ihn zu unserem nächsten Gegner verschifft.
Ja.
Also von daher, ja, wir hatten da zwischenzeitlich gute Spieler. Möchte ich jetzt auch gar nicht so in Abrede stellen. Aber wir haben ihm nie eine wirklich gute O-Line hingestellt. Und Tannehill war zum Beispiel auf eine wirklich gute O-Line angewiesen. Aber
gut, also ich.
Da kann man jetzt überstreiten, welche jetzt wirklich tatsächlich schlechter war oder so. Ich würde aber nicht sagen, dass sie um meinen besser war. Also das ist meine Meinung.
Ja, okay. Also gut, Meilen ist vielleicht, aber schon eine Meile. Ja gut, aber so, dann haben wir jetzt, ich sag mal, jetzt haben wir eine Stunde wirklich News-Segment mehr oder weniger gemacht. Jetzt haben wir auch alles durch, ich sag mal, durchexerziert, wie der aktuelle Stand ist und so weiter und so fort. Ist ein sehr touchy Thema, muss man einfach mal aussagen. Kommen wir einfach mal zum nächsten touchy Thema. Das Spiel gegen die Buffalo Bills, das zweite Spiel dieser Saison, es ist nicht 0-35, sondern 11-26 ausgegangen, haben uns die Bills geschlagen. Ich hasse es, dass Cole Beasley so eine wichtige Rolle gespielt hat, dieser Ich komme einfach auf den Typen nicht klar. Josh Allen ist wieder für 55 Yards gelaufen. Josh Allen hat sich ein bisschen daneben benommen. Das fand ich so ein bisschen kindisch am Ende. Aber gut. Micho, was ist dein Eindruck vom Spiel gegen die Bills? Wie bewertest du das Spiel? Und was hältst du davon?
Ja, also unsere Defense kann es noch. So. Das heißt, rein theoretisch ist unsere Defense wirklich dahingehend, wie soll ich das beschreiben, spielt wieder auf einem Level, wie man es ursprünglich erwartet hat. Das ist ja bei der Defense immer schwer. Stichwort Regression. Haben wir auch schon oft genug drüber geredet. Regression. Dankeschön. Aber das wird ein Strohfeuer gewesen sein. Nicht, weil die Defense schlecht ist, sondern einfach aus dem Grund, weil es halt schwer ist, über den ellenlangen Zeitraum wirklich ein hohes Niveau zu erhalten. Vor allen Dingen, weil wir im Grunde genommen immer noch auf unsere Secondary vertrauen, die aber vor allen Dingen von Xavier Howard getragen wird. Alle anderen haben deutlich nachgelassen, beziehungsweise sind da nicht so gut. Und es zeigt sich einfach im Laufe der NFL, dass zwar eine gute Secondary dir Spiele gewinnen kann, durchaus, dass du aber eine höhere Baseline hast, wenn du über die Line aufbaust. Stichwort Rams hatten wir ja auch schon. Ja? Aber das Spiel war von der Defense her relativ gut. Es zeigt aber auch, dass wenn eine Offense dann wirklich mal richtig aufdreht, und das war das nächste Problem, dass unsere Offense nicht antworten kann. Das war nicht gut, von der gesamten Offense nicht. So. Auch da gibt es natürlich wieder die interessanten Dinge, die man sagen muss. Und ich komme jedes Jahr auf das oder jedes Spiel auf dasselbe. Mit den Receivern kann man arbeiten, das passt. Ja. Und solange die Bills nicht ernst gemacht haben, war es sogar so, dass man halbwegs vorwärts kam. Oder dass man zumindest, dass es nicht so stark ins Gewicht fiel, dass man nicht vorwärts kam. Der erste Drive war wie immer gescriptet, das hat dann gut funktioniert, ja. Oder vergleichsweise gut funktioniert. Aber dann stoppt es. Und Tua ist, und das muss man sagen an der Stelle, das kann man schon ganz klar sehen, ist kein Quarterback, der außerhalb der Struktur eines Plays selbstständig Spielzüge generieren kann. Und Aaron Rodgers zum Beispiel, um jetzt das Beispiel zu nehmen, was du ja schon mal hattest, geht hin, nimmt sich das Ei, so, und dann sieht er, okay, das Play läuft nicht wirklich gut, wir schaffen es an der Stelle nicht, ich kann an der Stelle so kein First Down erreichen oder sowas, ja, was mache, so, das sieht Aaron Rodgers. Aaron Rodgers verlängert das Play, indem er in der Pocket, durch seine Pocket Presence vor und zurück geht, noch einen Moment wartet, vielleicht sogar einen Verteidiger ausweicht und sich das Play entwickeln lässt und dann den Pass trotzdem noch wirft. Tua macht das nicht. Tua liest nur das halbe Feld, auch vom Playbook her, aber Tua geht hin und wirft dann halt eben 5 Yards zu kurz. Punkt. Das ist halt Tua, weil das Play das so vorsieht. Und Tua hat da fehlt Tua so ein bisschen für das Gespür, weiterzugehen. Das hat dieses Spiel für mich ganz, ganz deutlich gezeigt. Hinzu kommt, dass die Offense halt nach wie vor extrem limitiert ist. Sie wird eigentlich erst dann geöffnet, so ein bisschen, wenn's, und zwar auch nur ein bisschen, wenn eigentlich das Kind schon im Brunnen gefallen ist, wenn wir kaum noch was tun können, wenn wir aufholen müssen. Und wir müssen, nochmal, es muss ja, wir hatten vorhin über die Chancen von Tour geredet, es muss unser Ziel sein, Tour wirklich zu bewerten. Und dann machen wir das jetzt, bitte. Dann lass uns Tour aber auch wirklich bewerten. Und zwar scheißegal, sorry für den Ausdruck, ich muss wieder explizite Sprache einstellen, Rico, hier wird explizite Sprache verwendet. Scheißegal, ob ob wir dann ein Spiel verlieren, und zwar haushoch verlieren mal, ja. Aber lass uns sehen, ob Tua das kann. Lass uns zum Beispiel sehen, ob Jalen Waddle nicht tatsächlich doch ein Field Stretcher sein kann, anstatt ihn immer nur kurz anzuwerfen und dann soll er 2 Yards machen und fertig, ja. Lass uns gucken, ob Tua über Rollouts das Play verlängern kann, um zu gucken, ob sich tatsächlich irgendwelche Route-Kombinationen entwickeln und dass er dann auch mal tief gehen kann oder dass er vielleicht auch mal nicht einfach ein Read-Place hat, sondern dass er nachdem das Play schon 3-4 Sekunden läuft, dann erst seinen Read hat und zwar 2 oder 3 Reads und sich dann entscheiden muss, wo der Ball hingeht und nicht schon Pre-Snap entscheiden muss. Und wenn er damit nicht klarkommt, dann können wir sagen, okay, Tour ist es nicht. Wenn er aber zeigt, dass er außerhalb der Struktur eine Defense lesen kann, ein Play lesen kann, das entwickeln kann, dann sollte es vorwärts gehen. Und das ist halt eben jetzt nicht der Fall gewesen. Die Bills mussten sich tatsächlich nie wirklich anstrengen, weil unsere Offense so harmlos war. Und das lag halt eben nicht nur an Tour alleine, sondern es lag halt eben auch daran, dass wir so ein miserables Playcalling haben, beziehungsweise so ein simples Playcalling. Da gibt es, wie gesagt, 2 Alternativen. Entweder unsere Playcaller können sich besser, dann gehört der Coaching-Staff im Endeffekt gefeuert. Punkt. Ja. Oder aber, sie müssen es so weit runterschrauben, weil Tour ein anderes Playbook nicht kann, dann gehört das Front Office gefeuert. Irgendjemand gehört aber für diese miserable Leistung gefeuert. Tour vielleicht auch. Das muss man auch ganz klar sagen. Also das ist auch einer meiner Haupt-Takeaways aus dem Spiel, weil wir können weder mit Coaching-Staff noch mit Front Office so weitermachen. Dazu ist tatsächlich zu viel in meinen Augen verbuggt worden. Ja, und dann sind mir natürlich noch aufgefallen die individuellen Fehler, die wir gemacht haben, die natürlich auch jedes Momentum töten. Ja, also wir brauchen jetzt nur über den Fumble hier zu reden, wo der wird ja Austin Reiter angerechnet, wo Gesicki ja eigentlich dran schuld war, ja. Der im Übrigen eigentlich noch immer mit unser verlässlichster Receiver ist, aber kein Tight End. Das ist ja auch so die Geschichte, über die wir schon oft gesprochen haben. Das sind so Sachen. Und bitte gebt nicht die Schuld Jason Sanders, weil er ein Field Goal verschossen hat oder weil er in dieser Saison tatsächlich nicht ganz so viele Field Goal trifft, aber immerhin nur 0% aller Extra Points. Ich habe munkeln hören, dass es da Leute gibt, die sagen, Jason Sanders gehört gefeuert. Sorry, der hat uns oft genug den Arsch gerettet, eine in Anführungszeichen mal schwächere Phase, die er jetzt hat. Und er hat keine, das ist jetzt auch keine dramatisch schlechte Phase, ja. Kann man trotzdem noch aushalten. Also von daher, also insgesamt gesehen war das Spiel eine Katastrophe. Wir sind nicht unter die Räder gekommen, weil die Bills im Schwunggang gegangen sind. Als sie mal kurz aufgedreht haben, war das Spiel vorbei. Und ich glaube schon, dass wir eigentlich schon am Limit gespielt haben. Und das ist halt das Bittere.
Okay, ja, danke für die Einschätzung erstmal, Micha. Ich stimme mit vielem, was du gesagt hast, überein. Und ja, Jason, ja, jeder Kicker hat mal eine schlechte Saison. Ich meine, der Kicker Matt Crosby von den Packers, der ist ja seit gefühlt 100 Jahren, der hat Jahre, da hat er alles getroffen und hat er mal 1, 2 Down-Jahre gehabt. Haben die Packers gesagt, ist halt so, aber er bleibt. Und gut, im Endeffekt hat er ihnen schon einige Siege beschert. Und ja, das passiert halt mal, dass ein Kick geblockt wird oder dass er mal daneben geht. So, wenn er daneben geht, ist er natürlich noch ärgerlicher für den Kicker. So, kommen wir zum Spiel. Ja, mit Tua, wie gesagt, es war ja nicht gut. Actually, einfach war es wieder nicht so gut. Es fing gut an und ich dachte so, geil, okay, er macht so weiter und war halt wirklich wieder auf der Pace, 0,2 EPA per Play zu machen und so, was wirklich gut ist eigentlich, so im Schnitt, und dann gehörst du irgendwann zu den besseren Quarterbacks, aber dann, das Fumble ist natürlich, wird per EPA per Play auch dem Quarterback angerechnet, das hat dann natürlich auch nochmal nach unten geschlagen, das ist absurd, ich meine, das ist ja zweimal eigentlich passiert, einmal ist Gesicki noch halbwegs aus dem Weg gekommen und beim zweiten Mal hat er dann abgeräumt, wo du denkst, du könntest mit dem Kick, also mit dem Field Goal und dem Touchdown hättest du 10 Punkte Vorsprung gehabt. Da hättest du vielleicht auch noch mehr Druck auf die Bills ausüben können. Aber es ist ja, dazu ist es nicht gekommen. Dann Tour unter Druck. Gut, Tour waren dauernd unter Druck. Von den 43 Dropbacks waren 18 unter Druck. Das ist eine absurd hohe Zahl. Das sind fast wieder 40% sein, ungefähr. Absurd hohe Zahl. Bei den Bills war es halt nicht so, da 46 Dropbacks, 13 unter Druck, aber auch Josh Allen unter Druck war nicht gut, das muss man auch ganz klar so sagen. Aber wir hatten Josh Allen mehr oder weniger im Griff. Das Problem war, wir haben keinen Druck erzeugt. Und dadurch ist halt dann dieses bis zu 20 Yards hinter der Line of Scrimmage, also 0 bis 20 Yards. Das Feld ist offen geworden und da hat der Cole Beasley ja eigentlich die ganze Zeit nur angeworfen. So, und das ist einfach ein Problem. Und wenn ich mir die Dolphins aber mal angucke, in der O-Line, weil da hattest du jetzt noch nicht drüber gesprochen, aber das war wieder Katastrophe. Und gerade Jesse Davis hat 8 Pressures zugelassen. Insgesamt haben die Dolphins 19 Pressures zugelassen. 8 davon, beziehungsweise 15 davon, 14, 6 plus 8, Jesse Davis 8, Liam Eichenberg 6, gehen auf die beiden Tackle. Robert Hunt hat 1 Pressure zugelassen und Austin Jackson hat keinen Pressure zugelassen. Keinen einzigen. Ich habe mir das nachher noch mal ein bisschen angeguckt, nichts im Detail, wie ich es mir ganz gerne angeguckt hätte. Austin Jackson hat actually okay und gar nicht schlecht gespielt auf Guard. Wo ich sage, okay, wenn der jetzt improved, fine, dann ist es genau das, was wir wollten auf Left Guard. Heißt halt nicht Austin Jackson, heißt halt nicht Solomon Kindley, sondern Austin Jackson. Ist mir aber egal, passt. Haben wir teuer bezahlt, ist okay. Robert Hunt war richtig stark im Pass-Blocking. Gut, im Run-Blocking gab es allgemein nicht viel für uns. Auch das Laufspiel war wieder nicht existent. Aber das Pass-Blocking war teilweise nicht so schlecht, wie es aussah. Da habe ich so ein bisschen gedacht, okay, vielleicht geht's jetzt aufwärts. Das Receiving hast du auch schon angesprochen mit Jalen Waddle und ja, ich hoffe, dass wir Waddle irgendwie mal ein bisschen mehr einsetzen. Das war ja auch, wir haben ihn versucht einzusetzen, ja, und haben ihm mehr Yards gegeben, aber 7,78 dort, also 7, die durchschnittliche Target-Tiefe waren 7,7 Yards. Mike Gesicki hatte 10,3 als Durchschnittstiefe und das ist schon krass. Wir haben 10-mal versucht, Waddle zu finden und nur 4 Pässe sind angekommen. Es war zum Teil überworfen. Es war 1, 2 Drops hatte, ich glaube, hatte Waddle auch drin, wenn ich jetzt das richtig in Erinnerung habe. Parker hatte auch einen Drop, hat aber immerhin 8 von 12 gefangen. Ja, Waddle hatte gar keinen Drop. Aber das ist einfach bei uns schwierig aktuell irgendwie. Ja, ich weiß es nicht. Also es ist, wir müssen einfach mal sehen, dass wir da wirklich die Offense, irgendwas muss passieren und ich bin inzwischen soweit nach der Hälfte der Saison zu sagen, dieses duale Konzept und wir haben 2 Offensive-Koordinatoren und die sind gleichberechtigt und dann hat ja noch Mr. Fry, also der Quarterback-Coach, die Plays gecallt, davon sind wir ja jetzt weggegangen. Also es funktioniert nicht. Die Dolphins brauchen einen guten Offensive-Coordinator. Ansonsten werden wir diese Offense nicht mehr hinbekommen. Das ist meine Meinung und das ist das Traurige. Also, weil wir haben ja so viel Ressourcen reingesteckt, so in die O-Line. Wir haben so viele Ressourcen. Wir haben Tua an 5 gedraftet. Das ist eine hohe Ressource. Wir haben Jalen Waddle jetzt. So, Leute, wacht doch auf. Ja, also, es ist echt einfach mega frustrierend, wenn du einen Defense-Play kriegst. Wir haben die Bills bei 8 Punkten gehalten. Bei 8 Punkten. Wie viel weniger soll es denn noch sein? Die Bills haben diese Saison 230 Punkte schon erzielt. Ja, die haben außer im ersten Spiel gegen die Steelers, haben die in jedem Spiel mindestens 26 Punkte und das ist jetzt die zweitniedrigste Punktzahl, die sie gemacht haben, die Bills, ja. Die haben sonst immer 30 oder mehr Punkte gemacht. Gegen das Washington Football Team 43, gegen die Texans 40, okay. Texans ist ein schlechtes Team. Gegen die Chiefs natürlich 38, gegen die Titans 31, gegen uns im ersten Spiel 35. Die haben wir in einer Halbzeit bei 3 Punkten gehalten. Die Defense war ja mehr oder weniger wieder da. Ich hoffe, dass dieser Aufwärtstrend jetzt weitergeht. Aber wenn dann die Offense kommt, dieses Fumble, natürlich der Kick gehört auch dazu, aber eben auch, dass also Tua halt nicht so liefert. Wie er liefern vielleicht könnte oder müsste oder sollte, ich weiß es doch auch nicht. Es ist einfach frustrierend. Actually. Ich guck's mir immer wieder an und ich werde mir auch jedes Spiel angucken und auch nicht irgendwie auf Red Zone schalten oder auf die DAZN-Konferenz, die ich tatsächlich, muss ich hier an dieser Stelle sagen, ich weiß nicht, ob du sie schon mal gesehen hast, Micho, die DAZN-Konferenz ist wirklich zu empfehlen. Also, das ist echt cool, wie sie es gemacht haben, und es ist natürlich nicht die NFL Red Zone, aber sie haben es so ein bisschen ähnlich aufgebaut. Ich finde es wirklich gut gemacht. Das ist großes Lob an DAZN. Das ist wirklich großes Kino. Aber ja, zurück zum Thema gegen die Bills. Es ist einfach frustrierend zu sehen. Ich habe immer das Gefühl, dass wir vielleicht ein bisschen besser den Ball bewegen inzwischen, aber ja, ich würde es nicht mal mehr verschreien. Es ist einfach nur, man ist jetzt so desperate irgendwie nach, dass die Offense funktioniert. Es tut einfach weh. Und natürlich, jetzt kommen die Texans und dann sieht es vielleicht sogar tatsächlich aus, dass wir den Ball bewegen können. Aber das ist doch auch dann nur Augenwischerei. Also ich weiß nicht, Micho, siehst du diese Saison irgendwie, dass wir diese Offense fixen können? Beziehungsweise, wie könnten wir diese Offense jetzt in fixen? Ich meine, siehst du da Möglichkeiten?
Ja, ich sehe da Möglichkeiten. Die Frage ist, ob andere die Möglichkeiten da sehen. Also, ich habe es ja gerade eben schon mal angedeutet. Ich glaube, dass es möglich ist, über einen Playcalling auch die schlechte O-Line ein bisschen zu umspielen, ja, und da ein bisschen was anderes zu machen. Das erfordert aber mehr Kreativität oder mehr Mut. Natürlich kann man sagen, es hängt von Tour ab, Tour kann das nicht umsetzen. Ja, solange man das nicht auch mal im Spiel versucht, sieht's keiner. Das ist für mich die einzige Möglichkeit. Hundertprozentig fixen vielleicht nicht, ja, weil dazu tatsächlich vielleicht die O-Line zu schlecht ist, aber auf jeden Fall deutlich verbesserbar. Das müsste machbar sein.
Ja, es ist tatsächlich noch kurz, wenn wir jetzt gerade über die O-Line auch gesprochen haben. Der eine oder andere war so ein bisschen natürlich so, ja, wie wir haben nichts für die O-Line gemacht, so hätte man das nicht machen müssen. Ja, man hätte sicherlich was machen müssen, aber ich weiß nicht, wenn mich Chris Greer angerufen hätte, ich brauche deinen O-Liner, dann hätte ich aber Mondpreise aufgerufen, weil ich hätte mir die angeguckt, die Dolphins, hätte gesagt, die müssen ja alles bieten, damit die sich, die müssen sich ja verbessern, dementsprechend müssen die auch alles bieten, was sie bieten können. Ich weiß nicht, oder jetzt siehst du das anders, also zumindest so aus wirtschaftlicher Sicht, und auch hätten die Dolphins da was machen müssen.
Es gibt halt nichts, nein. Und ich glaube tatsächlich, dass das auch nicht der richtige Weg ist. Das haben ja zum Beispiel die Texans damals versucht. Wo hat es sie hingebracht? Nirgendwo hin.
Ja, nicht dahin, wo sie vielleicht hin wollten.
Eher weiter runter, ne? Eher in die entgegengesetzte Richtung. Weil sie waren zu dem Zeitpunkt eigentlich schon fast Contender. Oder waren nahe dran.
Ja. Nur bei den Texans ist natürlich auch dann viel einfach schief gelaufen. Ich meine, man muss ja mal angucken, wie krass Deshaun Watson geliefert hat und man trotzdem halt den dritten Pick overall hatte. Ich meine, wenn man uns jetzt mit den Texans aus dem letzten Jahr vergleicht, wir sind schlechter als die Texans aus dem letzten Jahr. So, Offense gesehen. Ich meine, da brauchen wir nicht drum rumreden, und das ist halt krass, aber mich frustriert es ehrlich. Also ich bin oft, wenn ich inzwischen unsere Spiele gucke, und es frustriert mich immer und immer wieder. Ich weiß nicht, ob es dir auch so geht bei den Spielen. Mich persönlich, ich schaue es, aber ich bin immer wieder frustriert. Eigentlich haben wir das Talent, aber wir kriegen es nicht irgendwie auf die Bahn. Ich weiß nicht, Micho.
Ja, aber das ist die Frage. Haben wir das Talent wirklich? Oder ist es nicht so, dass wir haben vorhin über Devante Parker geredet. Ist es nicht so, dass Devante Parker tatsächlich eher mittelmäßig ist und wir ihn vielleicht ein bisschen überschätzen? Ist es nicht eher so, dass Mike Gesicki als Slot-Receiver oder als Big-Slot halt gut ist, aber als Receiving-Tight-End mit Sicherheit gut ist, aber als kompletter Tight-End halt eben nicht? Ist es nicht vielleicht so, dass Preston Williams für einen undrafted Rookie okay ist, aber halt eben nicht an einen gedrafteten Drittrunden-Pick oder sowas drankommt? Dass Albert Wilson vielleicht mal gezeigt hat, dass er eventuell was kann, das ist aber immer bei dem Zeigen, dass er eventuell mal was kann, geblieben ist. Überschätzen wir da nicht vielleicht sogar auch unsere Spieler? Das muss ich so im Nachhinein feststellen. Und da können auch tatsächlich in meinen Augen Stats ziemlich trügen. Das würde ich gerne nachher noch an einem anderen Spieler, leider nicht in der Offense, zeigen. Aber wir alle haben, glaube ich, ein bisschen die Tendenz gehabt, das in zu rosaroten Farben zu malen. Es sah auch zu geil auf dem Papier aus, aber vor allen Dingen dann, wenn es gut läuft. Und wann ist es schon mal gut oder problemlos gelaufen? Natürlich braucht man immer Glück, um auch weit nach vorne zu kommen. Man muss von Verletzungspech verschont bleiben. Key-Spieler müssen dann eventuell auch noch eine gute Form haben und so weiter und so fort. Aber ja, also ich habe irgendwo den Verdacht, vielleicht haben wir da was mit dem, was das Talent angeht, vielleicht haben wir da unsere Spieler ein bisschen überschätzt. So, das mag das eine sein, aber wenn ich das Playcalling halt sehe, denke ich teilweise, wie war das so schön? Gib mir wenn ich ein Laminiergerät hätte, könnte ich wahrscheinlich genauso gut Plays callen, weil ich dann irgendwas hier aus dem Internet ausdrucken würde und einlaminieren würde, dann hätte ich auch ein Playsheet. Aber das ist halt ganz, ganz fürchterlich. Ich glaube, das Talent einzuschätzen ist mit so einem Playcalling wie Samu oder mit so einer Offense, wie wir sie gerade spielen, schlichtweg unmöglich, ist zumindest realistisch einzuschätzen. Und das ist für mich das ganz, ganz große Problem. Und ja, das ist mega frustrierend. Ich habe kein Problem damit. Natürlich habe ich gerne Erfolg. Aber ich hätte jetzt kein Problem damit, wenn wir es testen würden. Und wir würden dann letztendlich feststellen, okay, es funktioniert nicht, weil wir nicht gut Talent hätten. Dann würde ich sagen, okay, dann haben wir halt da ein bisschen missgegriffen, aber das kann man korrigieren. Aber so im Dunkeln zu stochern und auf jeden Fall zu wissen, dass Playcalling ist scheiße und ob alles andere scheiße ist, weiß ich nicht. Das ist halt wirklich frustrierend. Und da muss ich nochmal zurückgehen in die erste Flores-Saison, wo wir teilweise wirklich mutig und offensiv auch meiner Meinung nach gut gespielt haben und wo dann Flores am Ende Chet O'Shea entlassen hat mit dem Argument, unsere Offense oder seine Offense war zu kompliziert. Seitdem ist die Offense immer simpler geworden, wir sind immer leichter ausrechenbar geworden. Die Offense ist tatsächlich nicht besser geworden, auch wenn wir einen besseren Record hatten. Das war halt der Defense zu verdanken, ein Spiel lang. Und letzten Endes haben wir uns offensiv tatsächlich, in meinen Augen, Jahr für Jahr verschlechtert und haben dann teilweise halt eben von den einzelnen genialen Momenten eines Fitzpatrick gelebt, die ein Tour als Rookie, die kann ich von einem Rookie halt einfach nicht erwarten. Und all das alles zu beobachten, das ist wirklich frustrierend, finde ich. Wirklich zu sehen und dann auch noch zu sehen, dass gewisse Dinge Erfolg haben und ich dann muss mich eventuell noch mit sogenannten oder mit Fans streiten, mit anderen Fans, ich bin ja auch nur ein Fan, die dann Flores auf den Podest heben, weil er nach Gase kam. Das kann es halt einfach nicht sein. Entschuldigung, da rede ich mich jetzt, ist wirklich halt wirklich was von Therapie gerade. Ja. Eigentlich wollte ich gar nicht von Frust reden. Eigentlich frustriert es mich ja nicht, Fan zu sein. Aber doch, irgendwo hast du, wenn ich so genau drüber nachdenke und das alles zusammenfasse, was ich gesagt habe, die Antwort ist, ja, ich bin frustriert.
Ja, verstehe ich schon. Und ja, es ist halt, ich bete ja auch dafür, also ich weiß nicht, diese ganze Brian Flores und Deshaun Watson Geschichte und hast du nicht gesehen, das ist alles ein bisschen clunky und das rückt auch all das, wofür Brian Flores eigentlich immer gestanden hat oder stehen möchte, steht, in so ein anderes Licht. Es ist nicht mehr so ganz clean und hast du nicht gesehen, aber ich wünsche mir auch, dass er Erfolg hat, so, aber ich meine, aber wie? Also, die Offense war zu kompliziert. Actually, du spielst in der besten Liga der Welt. Wie kann da etwas zu kompliziert sein? Das darf dir nicht passieren. Und das ist einfach, ja, keine Ahnung, das ist einfach frustrierend. Und, ja, also, ich hoffe einfach, dass wir das irgendwie jetzt gefixt kriegen. Offensichtlich kriegen unser Front Office kriegt ja dann noch ein Jahr dran, das kann man, denke ich, das wird definitiv so sein. Aber ja, es ist, dass wir da immer schlechter geworden sind und das frustriert einfach, weil wir da eigentlich wen hatten, der was kann. Ja, schauen wir einfach mal, wie sich das entwickelt und ja, das wird die Saison. Aber vermutlich, also es muss halt irgendwas passieren und wir haben jetzt ein paar Spiele, wir spielen noch gegen Mannschaften, die gute Defenses haben, wir spielen noch gegen Mannschaften, die nicht so gute Defenses haben. Und dementsprechend kommen wir einfach mal auf das Spiel jetzt gegen die Houston Texans.
Nein, noch nicht. Ich habe noch eine Frage vorher an dich, Rico.
Ja.
Wir haben die Frage tatsächlich während des Spiels oder kurz nach dem Spiel habe ich dir die Frage schon mal gestellt. Javon Holland, über seine Art und Weise als Safety kann man jetzt diskutieren. Nach wie vor, er ist immerhin auch noch ein Rookie, keine Frage. Ist unser Punt-Returner, seit Joaquin Grant weg ist.
Nicht nur, aber ja.
Ja. Ich glaube, gegen die Bills hat nur er Punt-Returns oder hat es auch noch jemand anders getan? Kickoff-Returner Javon Holland.
Stimmt. Kickoff Jalen Waddle und Punt.
Ja. Javon Holland hat gegen die Bills bei Dory Returns im Schnitt 4 Yards Return geschafft. Okay. Javon Holland will einen Fair Catch machen, vergisst aber den Fair Catch anzuzeigen. Oder im Spiel davor, Javon Holland zeigt einen Fair Catch an und der nächste Spieler, gegnerische Spieler, ist 17 Yards entfernt. Solche Geschichten. Jalen Waddle hat bisher jetzt auch noch nicht so wirklich geglänzt, okay, beim Kickoff. Aber früher waren Returns auch immer irgendwo eine Waffe. Wir haben öfters mal Field Position und so weiter gewonnen. Gut, Jackie Grant war, Tobi würde es jetzt eindeutig sagen, zu teuer als Return-Spezialist. Aber ja, was sagst du zu den Return-Qualitäten von Javon Holland? Weil das ist mir ganz, ganz übel aufgefallen noch.
Also, ich sag mal so, es war zwischendurch gar nicht so schlecht, was er da gezeigt hat. Es ist halt so ein bisschen, dass er manchmal einfach wahrscheinlich die Situation noch nicht richtig einschätzt und dann vielleicht mehr sieht, als da ist oder eben umgekehrt. Es, ja, keine Ahnung, schwierig zu bewerten. Für mich sind es tatsächlich Fehler und es ist natürlich auch schwierig dann zu sagen, hey, okay, gehst jetzt nicht dafür, sondern du musst da einen Fair Catch machen und dann machst du keinen, wirst umgenietet und es ist vielleicht ein Fumble. Obwohl, wir ja auch da wissen, ein Fumble bei einem Punt, der nicht zu einer Possession führt, ist kein, wenn er in die Endzone geht, ist ein Touchback. Das haben wir jetzt ja auch gelernt. Die Szene fand ich sehr skurril. Und ja, also, ich meine, ich habe dir auch zugestimmt in dem Chat und es wirkt noch nicht so ganz ausgereift, was er da macht. Aber also, ja, ich weiß nicht. Der eine war richtig gut, die anderen waren nicht so. Also, na, ich weiß nicht. Also, das ist jetzt nichts, woran ich mich wirklich viel aufhalte, weil dieses Possession-Game, ganz im Ernst, da ist ja unser Head-Coach, er ist konservativ und wir müssten viel häufiger, also wir können viel häufiger für irgendwie Short-Fourth-Down-Yardage gehen und versuchen irgendwie ein Game of Field-Position zu spielen, wobei unsere Defense aber eigentlich gar nicht so viel hält. Dieses Spiel haben sie viel gehalten, aber davor war es obsolet. Die Dolphins müssen an Fourth-Down auch viel öfter gehen dafür. Dann hast du diese ganze Situation nicht. Aber gut, das dazu und ja, also nee, also für mich ist es kein, wo ich sage, das hat für mich jetzt, ist jetzt für mich irgendwo groß was das Spiel beeinflusst. Keine Ahnung. Ist jetzt vielleicht etwas ernüchternd, die Antwort, aber ja, ist halt so. Ich hoffe, das beantwortet zumindest etwas deine Frage.
Ja,
aber ich kann die Situation, die ich gerade beschrieben habe, wo es keine Safety gab, sondern ein Touchback. Fandst du das, also ich fand's krank. Also, was heißt krank? Krank ist jetzt vielleicht etwas zu hart ausgedrückt. Aber sorry, also what the heck? So, wie kann, also, was ist das für eine Regel, dass es keine klare Possession gab, der den Ball zwar berührt, aber es gab keine klare Possession, dementsprechend ist das ein Touchback.
Hä? War seltsam, ja, war seltsam. Ich habe auch blöd geguckt.
Ja. Ja, ich könnte immer noch mich da sehr drüber aufregen. Aber gut, das ist dann halt auch so ein Ding, ne? Denn das kommt dann auch noch dazu. Klar, du verlierst nachher 11 zu 26, wo die Bills dann nochmal für 2 Punkte gehen, wo Josh Allen Christian Wilkins nochmal absichtlich provoziert und sich beschwert, wenn er den Ball zu lange hält, dass Christian Wilkins sich auf ihn drauflegt. Da sind mir am Ende sehr viele Sachen negativ aufgefallen, auch bei den Bills. Ich mag Josh Allen ja sonst, aber No-Go. Sorry, was er da abgezogen hat. Absolut peinlich, absolut lächerlich. Und für einen Spieler von D-Klasse, die er sein will, absolut nicht würdig. Aber gut, das ist nur eine Side-Note, daran will ich mich jetzt nicht aufhängen. Wollen wir jetzt über das Spiel gegen die Texans sprechen, Micho?
Ja, gerne.
Oder hast du noch? Gut.
Gerne.
Die Texans, auch 1-7, haben auch am ersten Spieltag gewonnen, haben jetzt auch einen Losing Streak von 7 Spielen in Folge. Das heißt, mit hoher Wahrscheinlichkeit geht ein Losing Streak am Wochenende vorüber. Die Texans haben am ersten Spieltag gewonnen mit 37-71. Das war das Tyrod Taylor Game, wo alle, wow, jetzt geht's ab. Danach sah es eher ernüchternd aus. Danach haben sie dann zweimal 22, einmal 21 Punkte gemacht. Danach nicht die anderen 4 Spiele nicht mal mehr zweistellig. Auf der anderen Seite haben die Texans immer über 20 Punkte kassiert. Im ersten Spiel 21, 24, 25. Das sind so die niedrigsten Zahlen, aber sie haben auch schon 40 Punkte kassiert. Gegen die Bills, direkt nach dem Spiel gegen die Dolphins. Nach dem 35-0 haben die Bills 40-0 gegen die Texans gewonnen. Ja, die Texans sind so langsam da angekommen, wobei sie letzten Spieltag wieder gegen die Rams, das sah in der ersten Halbzeit gar nicht schlecht aus. Aber die Texans sind quasi jetzt so ein bisschen auch da angekommen, wo sich viele erwartet haben. Am Bodensatz der Liga. Problem ist, wir sind da auch aktuell. Und ja, Micho, es wird wahrscheinlich, ich würde es jetzt schon sagen, ein Spiel, wo die Offense funktionieren kann. Dann werden viele von einer Trotzreaktion von Tua sprechen und dass die Dolphins offensiv doch gar nicht so schlecht sind. Es ist dann aber eigentlich nur ein Trap-Game, wenn das wirklich so kommen sollte, weil, die Texans sind in der Defensive einfach nicht gut und in der Offensive sind sie teilweise gut, teilweise absolut schlecht. Wie siehst du die Houston Texans und was sind deine Keys to Win gegen die Texans?
Also die Texans haben ja lange Zeit unter einem Trade mit uns gelitten, nämlich dem Trade für Tunsil, den wir ja vorhin schon erwähnt hatten, und die Texans befinden sich halt im absoluten Rebuild. So. Man kann mit Fug und Recht behaupten, dass die Texans eigentlich zusammen mit den Jets und zusammen mit Jacksonville, mit uns und wen haben wir noch? Detroit. Das sind im Moment die Mannschaften anscheinend, bei denen es um den First Overall geht. Da gehören auch die Texans zu, wobei man sagen muss, dass die Texans halt einen Weg gehen, den wir auch gegangen sind, und zwar viele junge Spieler, viele No-Name-Spieler, ergänzt um ein paar Veteranen, einfach um jetzt zu evaluieren, finden wir diese Hidden Gems, die günstig sind, und um dann zu sagen, okay, und dann können wir den Rebuild richtig einleiten. Weil sie erwarten ja tatsächlich für Deshaun Watson einiges. Es scheint klar zu sein, dass Deshaun Watson nie mehr für die Texans spielen wird. Sie erwarten da also einiges. Und dementsprechend spielen sie auch so, als ob sie nichts zu verlieren hätten. Sind natürlich immer für eine Überraschung gut. Das heißt, sie können jederzeit, oder sie können punkten. Tyrod Taylor hat ihnen eine gewisse Baseline gegeben. David Mills ist mehr so das Auf und Ab. Aber das ist halt nicht das, wo man die Texans jetzt bewerten muss. Es ist ein ernstzunehmender Gegner, ist es in der NFL immer, das ist keine Frage. Es ist aber jetzt natürlich nicht zu vergleichen mit der Qualität der Bills. So. Böse gesagt, also das wird eines der wenigen Spiele sein, wo wir als Dolphins Favorit sind. So. Und ich wiederhole es jetzt Woche für Woche. Ich gewinne gerne, ich gewinne sehr gerne, aber in der Hauptsache kommt es mir halt darauf an, dass wir halt Tua und die Offense evaluieren. Ich sage aber gleichzeitig, wenn wir in diesem Spiel nicht gewinnen, dann weiß ich nicht, wo wir sonst noch gewinnen wollen. Wir haben gegen Jacksonville schon verloren, die nun wirklich nicht großartig sind. wir dürften nicht gegen die Texans verlieren und wir müssten eigentlich auch die Bills. Das sind zumindest die Spiele, die man hätte gewinnen müssen und sollen und vielleicht noch ein oder zwei andere. Und die Texans gehören meiner Meinung nach ist definitiv ein Sieg. So, was müssen wir tun, um zu gewinnen? Grundsätzlich gucken, dass wir tatsächlich unsere Pressures endlich mal in Sex und sowas ummünzen. Und dazu gehört für mich, Pressure und Sex ist für mich halt ein gewaltiger Unterschied. Pressure kann man recht schnell oder vergleichsweise schnell erreichen. Bringt halt nur nichts, wenn der Quarterback im Prinzip so lange wartet, bis einer nahe dran ist, dann wirft er den Ball, dann ist es offiziell ein Pressure, aber es hat halt nichts am Play geändert. Wir brauchen wirklich Production. Und schnelle Production. Und das sollte tatsächlich auch wieder übers Play-Design, vielleicht über kreatives Play-Design passieren. Denn das haben wir uns ja auch damals von Brian Flores versprochen, als er zu uns kam, dass er so ein bisschen den Patriot-Style mit den wirklich kreativen und aggressiven Ideen zu uns bringt. Wir blitzen sehr, sehr häufig. Wir sind eine aggressive Defense. So ist es nicht. Ja, deswegen wäre übrigens auch Emmanuel Ogba Spieler des Spiels für mich gewesen im gegen die Bills. Aber tatsächlich, wir müssen halt über das Schema mehr Production kreieren. Weiterhin aggressiv bleiben, gerade bei einem Rookie-Quarterback wie David Mills, müssen wir also da aggressiv bleiben. Und vor allen Dingen da dementsprechend dann gucken, dass wir auch den Run stoppen. Denn tatsächlich sind vor allen Dingen David Johnson ist kein schlechter Running Back, Vorsicht. Er ist auch ein paar Spiele zu gebrauchen und das hat mich bisher auch gerne mal immer das Genick gebrochen, dass wir halt da vor allen Dingen bei den Third Downs halt immer noch einen eingeschenkt bekommen haben. Offensiv, wie gesagt, ich erwarte, dass wir das Ganze öffnen. Da ist aber mein Trick tatsächlich Play-Action, klar, aber arbeite mit Rollout. Zieh das Spiel in die Länge, bring, weil die Secondary der Texans ist wirklich schlecht, also bring Tour in Rollout. Schickt Jalen Waddle tief, Devante Parker noch zusätzlich und Preston Williams auf den Seiten oder Albert Wilson noch tief und sorgt dann dafür, dass Tua über das Rollout genug Zeit kreieren kann, damit sich das Play entwickelt und dann attackiert die Texans vertikal. Kein Screen Game in dem Fall. Attackiert sie vertikal. Also das wären vor allen Dingen dann meine Keys to Win. Und damit das vielleicht auch wieder klappt, tatsächlich vielleicht auch zwei Blocking Tight Ends. Also, tatsächlich könnte man mal mit Gesicki und Shaheen spielen, mal mit Smice und Shaheen, aber wirklich vielleicht auch tatsächlich two Tight End Sets. Also 22 oder sogar 0-2 Personal, finde ich nämlich auch immer ganz witzig, mit dem man spielen könnte. Leider haben wir keinen Fullback. Ansonsten hätte ich auch gerne mal für 20 oder 21 Personal plädiert. Aber das wäre so das, wie ich gehen würde. Und wie gesagt, öffne das Playbook bitte. Öffnet das Playbook. So, und dann müsste es irgendwo gehen, sobald man in Führung gegangen ist, und zwar mit mindestens ein Two-Score-Game draus gemacht hat, kann man es sogar ganz öffnen, weil dann müssen die Texans kommen. Und wenn ein Rookie-Quarterback kommen muss, wenn da das Playbook geöffnet werden muss oder so, dann passieren Fehler und da kann unser Secondary zuschnappen und dann wird es ein Defense-Game. Das wäre so der Gameplan und den Weg, den ich gehen würde.
Okay, eine kurze Sache, da wir die Texans sind noch nicht da, wo wir den Weg, den wir gegangen sind. Die Texans haben aktuell das zweitälteste Roster. Sie haben sich ja 10.000 Spieler geholt, die aber alle schon Asbach sind. Die haben alle einen Ein- oder Zwei-Jahres-Vertrag bekommen.
Dann hattest du es echt falsch im Kopf.
Ja, also ich denke, die Texans wollen dahin, aber da sind sie noch nicht. Das nur kurz dazu. Du hast jetzt viel schon gesagt, also ich bin inzwischen vorsichtig, was dieses, ja, wir müssen das Playbook öffnen. Ich zweifle einfach daran, dass unser Playbook mehr hergibt. Das weiß ich aktuell einfach nicht, ob es sowas überhaupt gibt. So, wir spielen erst die tiefen Pässe, wenn wir sie spielen müssen. Dann funktioniert es teilweise sogar. Das ist dann noch ein bisschen komischer. Also wenn das wirklich ein Teil des Playbooks ist, dann muss man es öffnen, dann muss man die Passwege öffnen und dann einfach attackieren. Dann lass Tour halt 100 Mal werfen. Es ist nicht falsch, Tour 2000 Mal pro Spiel werfen zu lassen. Ja, es ist scheißegal, wie oft er wirft. Hauptsache, er wirft den Ball und wir laufen nicht 100 Mal. So, Druck müssen wir erzeugen. Secondary war schon deutlich besser wieder. Das Einzige, Duke Riley fand ich tatsächlich nicht schlecht im letzten Spiel als Jerome Baker-Ersatz, das muss man auch mal sagen, war auch gut und Ja, gegen die Texans würde ich tatsächlich auch versuchen, die Secondary zu attackieren. Die sind im Pass Rush gut, das heißt, da könnte es tatsächlich wieder, oder was heißt gut, da sind sie für ihre Mannschaft gesehen am stärksten. Ja, das heißt jetzt, dass es nicht kein gutes Level ist, aber da müsste man am ehesten drauf aufpassen. Ich hoffe, dass unsere O-Line jetzt den nächsten Schritt geht. Also, das klingt so scheiße, aber dass vielleicht so wie Robert Hunt auch die anderen spielen und dann sieht das schon gar nicht schlecht aus und dann können wir das Spiel auch gut gewinnen. Ja, ich sag mal, dann geht's wirklich dahin, dass wir viel passen können, dass wir auch Läufe haben, die den Texans ein bisschen den Zahn ziehen sollen, ja. Und ich sehe auch, dass unsere Coverage inzwischen, Byron Jones hat für mich sehr, sehr stark gespielt. Die zwei, drei Pass Breaks ab, die er hatte, das war ja richtig, richtig stark. Und dementsprechend, da sind wir auf einem guten Weg. Die Defense ist wieder da. Christian Wilkins spielt überragend. Von der Edge müssen wir ein bisschen mehr erwarten. Ogba hat gut gespielt, aber auch da erwarte ich mir mehr. Jalen Phillips muss ein bisschen mehr auftauen. Andrew Van Ginkel muss sein letztes Jahr ein bisschen wieder erfinden. Und dann kann das funktionieren. Wir dürfen halt nur nicht glauben, dass die Texans, dass es so einfach funktioniert. Die Texans haben auch so einen Brandon Cooks zum Beispiel nicht weggetradet. Dementsprechend ist da Gefahr im Verzug, wenn man das so nennen möchte. Aber die Laufleistung der Texans ist nicht gut. Dementsprechend, ja. Es ist ein Spiel, wo ich sage, dass wir das gewinnen müssen. Weil, also wie du schon gesagt hast, wenn wir das nicht gewinnen, gegen wen willst du dann denn noch gewinnen? Dann spielst du nächste, dann haben wir das Thursday Night Game gegen die Ravens. Ja, das sehe ich noch nicht, dass wir das unbedingt gewinnen. Dann spielen wir gegen die Jets, bei den Jets zu Hause. Das ist machbar, Panthers ist machbar, Giants ist machbar, Jets ist machbar, Saints, die Titans haben gegen die Jets verloren, machbar. Ja, und dann die Patriots zu Hause am letzten Spieltag. Es sind noch einige Spiele da, die machbar sind. Wir können jetzt auch das Ganze umdrehen und vielleicht eine Siegesserie starten. Aber wenn wir gegen die Texans nicht schlagen, dann sehe ich uns in keinem der Spiele wirklich mehr als Favorit, weil wem willst du das erklären? Und was ich auch krass finde, also das Über-Unter in diesem Spiel ist bei 46 Punkten. Das ist jetzt nicht unbedingt mega hoch, aber wir hatten durchaus schon Spiele, die deutlich geringer waren. Und was man sich aber auch mal angucken muss, wie viele Punkte haben die Dolphins gemacht? 17, 0, 28, 17, 17, 20, 28, 11. Dolphins haben im Schnitt, glaube ich, 17 Punkte gemacht, ja, oder 16, 17 Punkte. Und wir sind gleichzeitig 6,5, also ein Touchdown-Favorit, obwohl wir, also das suggeriert quasi, wenn ich von der durchschnittlichen Punktzahl der Dolphins ausgehe, dass die Texans nicht mehr zweistellig scoren. Ja, und das ist halt schon, das ist schon eine krasse Nummer und sagt eigentlich, also viel mehr über die Texans als über die Dolphins aus, weil die Dolphins, wir haben das letztes, die Bills haben ja den Spread verteidigt, diese 14 Punkte. Es waren am Ende mehr als 14 Punkte, 15. das war dann unglücklich. Wenn es normal gelaufen wäre, hätten sie den Spread nicht verteidigt. Aber jetzt sind wir kommen von einem 14-Punkte-Rückstand bei den Wetten auf einen 7-Punkte-Vorsprung. Und das sagt einfach, what the heck? So die Bills so quasi mit ganz oben oder Nummer 1 der Liga vielleicht sogar, wenn man das so sagen möchte. Jetzt spielen wir gegen die Texans. Also, wenn wir jetzt nicht gewinnen, wann dann? Also, mir fällt nichts ein. Actually, ich wüsste nicht, gegen wen. Weil selbst dann sind wir gegen die Jets nicht der Favorit. Wobei die Jets letzte Woche auch aussahen wie ein sehr gutes Football-Team. Also mir macht das so ein bisschen, ich sehe das Spiel, ich hoffe, dass ich mich freuen kann, mich nicht ärgern muss, aber ich sehe auch durchaus Chancen, dass es dann wieder nach hinten losgeht und dann haben wir noch, ich habe auch keine Lust, dass die Eagles einen Top 5 Draft Pick bekommen. Ich will das nicht, dass sie durch uns einen Top 5 Draft Pick holen. Ich will am Ende, dass wir vor den 49ers stehen im Ranking. Es wird schwierig genug, aber ich, wie gesagt, ich bin ja auch kein unbedingt 49ers-Believer. Sowieso absurd, dass die 49ers auf Augenhöhe mit den Cardinals gesehen werden. Das ist für mich auch so ein komisches Ding. Aber gut, das dazu. Ich weiß nicht, Micho, ob du dich mit dem Spiel auseinander, obwohl doch die Rodgers-Affäre ist ja. Ich war gerade am Gucken nach anderen Wetten, weil die Chiefs sind minus 7,5 Punkte Favorit auf die Packers. Und ich dachte so, wie kann das sein? Aber Aaron Rodgers spielt ja nicht. ja, normalerweise haben wir jetzt ja dieses Fragensegment. Das fällt natürlich heute leider aus, weil kein Gast, keine Gästin vor Ort ist. Micho.
Ich habe eine Frage an dich.
Was? Ja?
Ich habe tatsächlich eine Frage an dich.
Gibt's ja
nicht. Jetzt im Nachhinein betrachtet, klar, hinterher ist man immer schlauer und ich weiß, dass wir damals noch lang und breit darüber diskutiert haben und geredet haben. Was sagst du im Nachhinein betrachtet zu dem Trade von Laremy Tunsil?
Ja, ist doch genau der richtige Trade gewesen.
Für uns?
Also, es kam ja keine, also das, was die Dolphins daraus gemacht haben, ist nochmal eine ganz andere Sache.
Naja, das musst du also im Nachhinein zu der Bewertung, bei der Bewertung mit hinzurechnen.
Ja, wir haben noch so viele Draftpicks deswegen. Dementsprechend ist das immer noch gut. Also, ich meine, was haben wir denn actually gewonnen oder verloren? Jalen Waddle haben wir dadurch gekriegt. Allein deswegen kann man schon sagen, hat sich gelohnt. Wir haben damit Austin Jackson geholt. Okay, wenn er sich auf Guard etabliert, ist das, das ist halt bei weitem bitter ein Griff ins Klo. Wir haben Javon Holland damit geholt. Wir haben noch den 2023er First-Round-Pick. Wir haben ja unseren eigenen Pick abgegeben für nächstes Jahr. Das heißt, theoretisch könnte man jetzt sagen, dass wir noch den einen Pick aus dem nächsten Jahr dazurechnen müssen oder aus dem nächsten Draft dazurechnen müssen. Da bin ich immer so ein bisschen, das fühlt sich für mich nicht ganz koscher an, sage ich mal. Aber alleine, wenn du Jalen Holland und Jalen Waddle siehst, dann ist das schon lohnenswert. Und wir haben halt noch einen Pick dafür und dementsprechend sehe ich das als, ja, also Laremy Tunsil hätte uns jetzt das Leben für Tour ein bisschen einfacher gemacht, aber ich weiß nicht, ob er uns jetzt ein, zwei Spiele mehr oder besser gemacht hätte. Also ich würde ihn immer noch traden, weil es für mich immer noch die richtige Entscheidung war, ihn dafür zu traden. Keine, also ich, man kann da zwar einen Case für aufmachen, ich weiß nicht, wie du das siehst, kannst ja gleich mal bitte auch sagen, aber für mich war es immer noch die richtige Entscheidung.
Ah, ich finde es schwierig. Also ich war damals kein großer Fan von dem Trade und deswegen ist es natürlich einfach jetzt für mich zu sagen, ich bleibe bei der Meinung. Grundsätzlich ist natürlich die Menge an Ressourcen, die man bekommen hat, gut. So. Left Tackle oder generell ein Tackle bei einer O-Line von der Qualität eines Laremy Tunsil bringt deine Offense insgesamt gesehen eigentlich auf eine andere Ebene oder kann deine Offense auf eine andere Ebene bringen. Er gehört natürlich mehr zu als einen Left Tackle oder als ein Tackle, als ein Spieler, aber das ist schon etwas, wo du meiner Meinung nach eine O-Line drum aufbauen kannst und wenn du mit einer O-Line dominierst, kannst du halt sowohl was das Pass-Play, als auch was das Run-Game angeht, ganz anders agieren. Von daher, vor dem Hintergrund betrachtet, es war eine sportliche Schwächung. So, und aber die Picks, die wir bekommen haben, waren schon gut. Und jetzt kommt halt eben die Frage, was haben wir aus den Picks gemacht? Und ich bin ganz ehrlich, ich weiß nicht mehr genau, welche Spieler wir mit welchem Pick oder wie geholt haben, aber ich gucke dann halt generell, weil man ja den Draft auch generell im Ganzen auch rückblickend noch betrachten muss. Das heißt, wie ist generell unsere Draftbilanz eigentlich? Und da sage ich, dass man eigentlich mit den zwei zusätzlichen First-Round-Picks deutlich mehr noch hätte machen müssen, können oder was auch immer. Bestenfalls sind wir meiner Meinung nach mit dem Pick oder mit den Picks so weit gekommen, dass wir sportlich quasi Laremy Tunsil ausgeglichen haben, Stand jetzt. Das heißt, wir haben uns nicht wirklich sportlich verbessert, aber was haben wir verloren? Wir haben Zeit verloren. Würde ich den Schwenk nochmal machen? Rückblickend würde ich sagen, ja, ich muss es tatsächlich differenzierter sehen. Ja, den Trade würde ich machen wegen der Picks, aber ich würde halt anders picken. Das ist jetzt leicht gesagt, wenn man rückblickt. Jetzt insgesamt rückblickend gesehen, würde ich den Trade wahrscheinlich nicht machen, trotz der zusätzlichen Picks, die wir haben, weil wir da zu wenig letztendlich für gemacht haben. Ich glaube, wir haben uns so stark sportlich geschwächt, dass wir da tatsächlich nicht weitergekommen sind. Was ich aber erstaunlich finde, ist auf der anderen Seite, dass den Texans hat es ja auch nichts gebracht. Das muss man ja auch ganz klar sagen. Also die haben sich ja Tansel geholt und war ja der Anfang vom Untergang. Also von daher, wie man es macht, ist es verkehrt. Die Frage, die sich da stellt, hätten es die Dolphins mir an der Stelle eigentlich recht machen können? Und da muss ich sagen, so kritisch, wie ich sowieso immer bin, wieder, wahrscheinlich hätten sie es mir eh nicht recht machen können. Hätten sie den Trade nicht gemacht, würde ich heute sagen, hätten sie den Trade mal gemacht.
Ja, ich meine, man muss halt mal die Rolle rückwärts rechnen. Was hätten wir gehabt, wenn wir ihn jetzt halt nicht getradet hätten? Dann hätten wir halt Jalen Waddle nicht gehabt. Definitiv nicht. Wir hätten Javon Holland nicht gehabt. Ich habe irgendwo mal so eine ganze Liste gemacht mit, weil da ja 10.000 Trades eigentlich noch in diese Situation mit reinrechnen. Ganz absurd, oder nicht absurd, aber total wild, wenn man das nachher komplett aufschlüsselt. Und zum jetzigen Zeitpunkt hat es uns zu einem Roster verschafft, was mehr Talent hat. Ja, weil der Wide Receiver und der Safety, wenn wir dann noch ein bisschen mehr Talent mit reinbringen als der Left Tackle, muss man einfach mal sehen. Also für mich haben wir jetzt mehr Talent als vorher. Und ich denke auch, dass uns ein Jalen Waddle, das ist ja die gleiche Frage, Jalen Waddle oder Larry Mutanzel, ist ja nicht die gleiche Frage wie Penei Sewell oder Jamar Chase. Und auch die Antwort geben die Bengals momentan ja auf den Platz. Dementsprechend, ja, ist für mich, die Texans waren, glaube ich, einmal in den Playoffs mit Tunsil. Und das war's dann. Danach war ja schon diese absolut durchbrechende Saison, wenn ich das jetzt richtig im Hinterkopf habe. Und dann war's das auch. Also, war es gar nicht. Oder war der Texans-Pick nur Epignogini? Das kann auch sein. Und Solomon Kindley. Ich glaube, das war es sogar. Aber es spielt ja keine Rolle. Es ist jetzt kein großer Unterschied. Dementsprechend, ja, schauen wir. Also für mich Trade, den ich wieder so machen würde. Definitiv. Gut. Gibt es dann noch etwas, über das du noch sprechen möchtest?
Es gibt eine Menge Dinge, über die ich immer wieder sprechen möchte. Aber über das meiste möchtest du mit mir nicht sprechen, Rico. Da wir ja bei der Paratherapie sind, nie hört mir der Rico zu. Nie möchte ich über das reden, über das ich rede. Nie. Nein, soweit alles gut. Ich könnte natürlich jetzt, es gibt einige Dinge, über die man stundenlang reden kann, aber letztendlich ist das alles Kaffeesatzleserei. Glaubst du, eine Frage noch, eine Frage, die schwierig ist, und ich gebe auch gleich meine Antwort noch dazu. Und zwar stellt man sich die Frage, die Texans befinden sich im Rebuild und wir müssen wahrscheinlich, so wie es aussieht, auch einen Rebuild einleiten und wer wird mit seinem Rebuild schneller fertig sein? Ich persönlich sage, die Texans müssen in Rebuild und können auch ganz, ganz viel noch falsch machen. Denen fehlt eine ganze Menge, unter anderem vielleicht auch ein langfristiger Coach oder sowas. Bei uns reicht vielleicht sogar Austauschen des Coaching-Staffs und ein, zwei gute Verpflichtungen in der Free Agency. Vielleicht haben wir dann eine softe Wende eingeleitet und können dann in 2 oder 3 Jahren wieder vorne dran schnuppern. Ich glaube, die Texans brauchen mindestens noch 4 bis 5 Jahre und von daher sehe ich uns tatsächlich schneller dabei, aber es ist knapp.
Was hast du dazu gekommen? Naja gut, was haben die Texans aktuell denn? Nichts. Also Larry Mutanzel haben sie. Und sie haben Nico Collins, den Wide Receiver von Michigan, den sie letztes Jahr in der dritten Runde. Ja, den haben sie, aber damit passiert ja aktuell auch nichts. Also, actually, von der Situation gerade, von der ich ausgehe, also ich kann, der Sean Watson und der Owner der Texans hassen sich. Das ist jetzt schon mehrfach in den Medien rumgegangen. Kann man auch glauben, muss man nicht glauben. Aber gehe ich davon, dann haben, die konnten nächstes Jahr noch so hohe Preise abrufen. Aber wenn Sean Watson seine No-Trade-Clause nicht nutzt, dann sind die Texans genatzt, weil sie Deshaun Watson 40 Millionen Dollar schulden. Den müssen sie bezahlen. Irgendwann werden die Texans heruntergehen müssen. Und es wird so, die Frage ist, wird Deshaun Watson nur für die Dolphins seine No-Trade-Clause waiven? Aktuell hat es nur für die Dolphins gemacht. Dementsprechend, entweder nehmen die Texans irgendwann das, was die Dolphins ihnen bieten, oder es passiert halt nicht. Was passiert denn? Ich sag mal so, das FBI ermittelt ja angeblich auch in dem Fall Watson, weil es eben so viele Frauen betrifft. Was passiert denn, wenn das strafrechtlich auf einmal relevant wäre? Dann haben die Texans gar nichts. Und dann sind sie 4, 5, 6 Jahre, wenn sie nicht den Quarterback wieder finden, sind sie über 4, 5, 6 Jahre einfach nichts. Weil sie haben nichts. Sie haben nichts, worauf sie aufbauen können aktuell. Ich glaube auch, dass der Coach bei denen one and done sein kann. Dementsprechend, ich sehe aktuell bei den Texans, außer das Trade-Potenzial, was sie, oder die Trade-Ressourcen, die sie in Deshaun Watson haben, sehe ich aktuell nichts, was mir bei den Texans, auch dadurch, dass sie einen Owner haben, der offensichtlich absoluter Nichtskönner ist, auch einer von diesen alten weißen Männer-Mentalität, die er auch in sich trägt, sehe ich nicht, dass da was besser wird bei den Texans. Also, dementsprechend sehe ich nirgendwo, dass die besser werden können. Also, dass schneller fertig sein sollten als wir.
Okay. Das war's mit meinen Fragen.
Wunderschön. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir jetzt, bevor wir die 2 Stunden reißen, wie tippst du das Spiel der Dolphins gegen die Houston Texans?
Okay, also, ich nehme an, wieder mit Begründung. So gehe ich jetzt einfach mal vor. Ich glaube einfach, dass wir eine Defense haben, die einen David Mills im Zaum halten kann. Ich glaube, dass wir es nicht ganz einschränken können, weil dazu wird die Defense wahrscheinlich zu lange auf dem Platz aufstehen. Aber wenn wir sie bei 17 Punkten halten, ich glaube, das ist schon ganz realistisch. Egal, ob wir das Playbook öffnen oder nicht, glaube ich, dass Tua, ich will nicht von einem, ich zeig's allen Spiel reden oder sowas, sondern gegen die Offense muss einfach ein bisschen mehr kommen, dass wir es bewegen können. Ich gehe tatsächlich von, 3 Touchdowns, 3 Field Goals aus. Das heißt, wir sind bei 30 Punkten und damit 30-17 für uns.
Ja, das ist doch schon mal eine Hausnummer. Ich weiß nicht. Einerseits will ich einfach nur mal entspannt schön Football schauen. Andererseits weiß ich nicht, ob die Dolphins mir das gönnen. Ja. Und letztes Wochenende haben die Texans wieder gut mitgehalten. Ich hoffe einfach, dass die Defense wieder den nächsten Schritt macht und dann auf einem Niveau ist, wo wir sagen können, geil, das ist Dolphins Football oder das ist Dolphins Defense. Dementsprechend, vielleicht schaffen wir es tatsächlich, die Texans irgendwie bei 10 Punkten zu halten. Vielleicht scoret die Defense auch mal wieder. Das gab es jetzt auch ewig nicht. Vielleicht gibt es auch mal einen Turnover wieder. Vielleicht. Und in der Offense, ja, ich habe es ja schon, also ich glaube tatsächlich, dass es ein Offense, dass wir 3, 4 Touchdowns, also ich sag mal 4, 5 Touchdowns von Tua würden mich nicht wundern. Ja, und jetzt war es. Würde mich nicht wundern. Es hat einfach den Grund, weil jetzt so diese Null-Bock und bla bla bla, dazu spielst du gegen eine schlechte Defense. Tua hat gegen die Falcons, bis auf die 2 Picks, gut ausgesehen. Er hat gegen die Jaguars nicht unbedingt schlecht ausgesehen. Da sah er eigentlich auch gut aus. Dementsprechend, warum soll er gegen die Texans nicht auch gut aussehen? Und dementsprechend, glaube ich, sag ich mal, ja, wenn, ja, Defense scored und dann 5, das wäre ein bisschen viel. Vor die Burger treuen sich zu. Vielleicht machen wir das erste, vielleicht letzte Mal die Saison 35 Punkte Oder 38, machen noch ein Field Goal. Ja, dann haben wir 38-10. Ja, einfach mal kompletter Homer-Pick. Ja, und dann schauen wir mal, was am Ende dabei rumkommt. Aber ja. Gut, damit haben wir getippt. Gibt es sonst noch was du ansprechen möchtest?
Ja, wer Tobi noch mal hören möchte, ne, sollte doch da gucken, dass er im, ich weiß gar nicht, ob das morgen live ist oder ob es nur aufgenommen wird, dass er auf jeden Fall in den Texans-Podcast reinhört, ne?
Richtig.
Aber es kommen ja Gäste hier und sagen das, aber jetzt ist Tobi ja da, den haben wir, wie hat das ausgedrückt, den haben wir ja quasi dorthin getradet.
Richtig.
Er hat ja jetzt er hat jetzt keinen Delfin mehr im Herzen, sondern Hörner auf der Brust.
Puh. Ja, aber da hört ihr Tobi diese Woche, er geht uns quasi fremd. Dementsprechend muss man da auch mal sehen, was man da für Konsequenzen zieht, ja. Oder was man da für Maßnahmen ergreift. Aber gut, dann machen wir die Sache rund. Es hat mir, trotz dessen, dass wir nur zu zweit waren, ein bisschen Paartherapie, war ganz cool. Wir haben mal wieder ausführlich über ein paar Themen gesprochen.
Versuchen wir es mal miteinander.
Ja, ausnahmsweise. Ja. Gibt ja momentan nichts Besseres. ja, ich versuche es auch weiter mit den Dolphins. Es hat ja keinen Zweck. Ja. Und dementsprechend, ja, schauen wir einfach mal. Und ich hoffe, ihr da draußen bleibt auch bei den Dolphins, wenn ihr es mit den Dolphins haltet. Ansonsten natürlich auch schön, wenn ihr uns zuhört als Texans-Fans oder eben, wenn ihr einfach so Bock auf Football habt und sagt, das ist ein schöner Podcast. Ihr könnt diesen Podcast nämlich auch unterstützen und das geht einmal monetär und einmal non-monetär. Monetär geht das Ganze natürlich über Patreon. Ihr kennt das Spielchen. Das geht schon ab 2,50 Euro pro Monat. Und das ist schon so viel wie ein halber großer Cappuccino oder ein ganzer kleiner Cappuccino. Davon habt ihr vielleicht 10 oder wie ich eine anderthalb Stunden was davon. Ich trinke meinen Cappuccino oder Kaffee meist kalt zu Ende. Dementsprechend habt ihr was länger von, aber bestimmt keinen ganzen Monat. Und ja, da bin ich aktuell immer mal wieder aktiv, schreibe zu den Spielen, fasse die Drives zusammen, die Third-Down-Situation und solche Geschichten, das passiert da. Da könnt ihr uns unterstützen. Wenn ihr sagt, das möchtet ihr nicht, das könnt ihr nicht, das wollt ihr nicht, vollkommen in Ordnung. Ihr könnt uns überall da abonnieren, wo es Podcasts gibt. Darüber freuen wir uns natürlich sehr. Also Spotify, Deezer, Apple Podcast, da kann man auch Rezensionen hinterlassen. Wenn ihr das macht, dann freuen wir uns natürlich auch. Auf YouTube den Daumen hoch und uns einfach folgen. So viel dazu. Ich hoffe einfach, dass es jetzt nicht so frustrierend wird, dass wir nächste Woche hier sitzen und gar nichts mehr können. Und nächste Woche ist auch das Thursday Night Game. Da müssen wir uns auch nochmal was einfallen lassen. Aber mir bleibt dann nichts anderes mehr zu sagen als stay tuned and fins up.